Fritz. Podcast. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Und dann ist es wieder soweit. Der letzte Donnerstag im Monat ist herangekommen, mal nach Zahlen im Radio, denn der Chaos Computer Club ändert dieses Studio für die nächsten zwei Stunden. Es ist das Chaos Radio im Blue Moon, wo über ein Thema gesprochen wird, das im weitesten Sinne irgendwie mit Technik und Dingen, die darum entstehen, die Verantwortlichkeit, die Konsequenzen, die möglicherweise Zukunftsszenarien. So auch heute. Heute geht es um etwas, das sich auf den ersten Blick etwas tödlich anhört. Es geht um Kriegsmaschinerien und wir werden mal genauer klären wollen, was jetzt dieses ganze Technikdingens damit zu tun hat. Zu Gast sind heute Frank Rieger. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Der Herr Erdgeist. Hallo, guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend.
Und überraschenderweise ganz plötzlich noch mit im Studio, obwohl fast gar nicht zu sehen, Rob. Hallo und guten Abend.
Hi.
So, nur um den aktuellen Aufhänger, weil das machen wir ja bei den Medien gerne auch zu haben. Es geht heute auch um und im großen Teil um Drohnen. Also die Dinger, die ihr vielleicht von privat kennt, so diese vier Rotoren kann man irgendwie mit dem, keine Ahnung, Tablet-Computer bedienen. Die gibt es auch in groß, die benutzt auch das Militär, die sind auch in den Medien gewesen. Immer dann, wenn es wieder einen Präzisionsschlag gab, dann war das auch mit Drohnentechnik manchmal gemacht. Und darüber wollen wir heute reden. Und unter anderem auch, wie es überhaupt dazu gekommen konnte und welche Leute das machen. Und damit wollen wir, wie es im Chaos Radio ja manchmal üblich ist, ganz am Anfang anfangen. Also um quasi zu sagen, Nerds bauen Kriegsmaschinerie. Warum? Und wer war der Erste? Wer ist der Bekannteste?
Der Erste und der Bekannteste sind nicht derselbe. Richtig angefangen hat das mit Archimedes. Der hatte damals, um seine Heimatstadt zu verteidigen, diverse Ideen sich einfallen lassen, wie da feindliche Heere, die dort per Schiff ankommen, zum Beispiel davon abgehalten werden können, die Küste zu erreichen. Und hat dann so mit ein paar Ablenkspiegeln, die auf die Sonne gerichtet waren und so ausgerichtet waren, dass sie die Segel der ankommenden Schiffe treffen, hat er es geschafft, mehrere Schiffe in Brand zu stecken. Das gab lange Zweifel, ob das wirklich funktioniert. Bis dann wirklich 2007 Wissenschaftler das versucht haben, mal nachzubauen. Der erste Versuch ist gescheitert, aber 2007 haben dann Wissenschaftler geschafft, wirklich mit so 107 kleinen Spiegeln ein mittleres bis kleines Segel eines Schiffs in Brand zu setzen.
Das heißt, weiß man sozusagen wirklich, ob das historisch korrekt war, dass da sozusagen eine geniale Seele, das waren ja damals alles Universalgelehrte, losgezogen ist und Kriegsmaschinerie gebaut hat?
Das ist geschichtlich belegt, dass viele Wissenschaftler natürlich dann besonders nützlich gewesen sind, wenn sie nicht nur theoretische Erkenntnisse, also sozusagen die Fundamente der Wissenschaft, ausbaldowert haben, sondern dann auch gleich ganz nützliche Applikationen. Und wenn du dich gegen fremde, anrückende Horden irgendwie zur Wehr setzen musst, um da hochdemokratisch entwickeltes Leben dort weiter zu bestreiten, dann bist du natürlich da auch angehalten, deine Erkenntnisse, deine Wissenschaft in den Dienst der Verteidigung deiner Stadt zu stellen.
Was man auch noch beachten muss, ist, dass damals natürlich Wissenschaft sehr viel weniger theoretisch als heute war und doch sehr viel näher an Kunst und an Handwerk war, als zum Beispiel heute so ein theoretischer Physiker ist. Eigentlich, wenn man zum Beispiel wieder so ans CERN guckt, zum Beispiel zum Teilchenbeschleuniger, dann haben die da auch schon erhebliche Mengen Hardware. Also es geht wieder sozusagen im Kreis herum, dass die auch die theoretischen Physiker sich dann plötzlich wieder mit der Materie beschäftigen müssen. Also die Frage halt, wer hat denn diese Kriegsmaschinen eigentlich gebaut und wer hat die dann so entwickelt, ist durch die Zeit, kann man eigentlich sagen, dass eigentlich immer die wesentlichen Wissenschaftler der jeweiligen Zeit auch zumindest einen Teil ihres Lebens damit verbracht haben, Kriegsmaschinen zu entwickeln und zu bauen. Und die dann teilweise auch durchaus einen sehr erheblichen Einfluss darauf hatten, wie sich Geschichte entwickelt hat. Also wer zu der Zeit halt einen militärischen Vorteil hatte oder sich besser verteidigen konnte. Und also man kann schon sagen, dass Technologie durch die Geschichte hinweg auch Kriege mitentschieden hat. Nicht nur ausschließlich, aber durchaus immer ein entscheidender Faktor war und dass Gegner, die halt signifikant unterlegen waren, technologisch in der Regel dann halt auch irgendwann verschwunden sind.
Ging es dann nur darum, dass die Leute wirklich, dass die Technik wirklich überlegen war oder dass auch die Feinde sozusagen einen Schrecken bekommen haben, weil, man halt baut jetzt einen riesigen Spiegel, man setzt damit ein Segel in Brand, das stelle ich mir jetzt im militärstrategischen Sinne nicht besonders schlimm vor.
Naja, wenn du in der Lage bist, also wir stellen uns mal kurz die damalige Zeit vor, also die höchste Technologie, also Hochtechnologie, was es da gab, waren so Katapulte mit relativ begrenzter Reichweite und auch mal relativ begrenzten Schadenspotenzial. Also was man da so hinkriegen konnte, war halt im Zweifel sowas wie griechisches Feuer schicken per Katapult. Auch das war schon Hochtechnologie. Also allein die Tatsache, dass man in der Lage war, Flüssigbrandbomben in Form von Tontöpfen über Katapulte zu verschießen, war halt schon ein signifikanter Engineering-Fortschritt. Also das hatten nicht alle. Mhm. So. Und wenn man sich da anguckt, für wie lange das dann der Stand der Technik war. Also ich meine, es war halt so noch zu den Zeiten der Kreuzfahrer, also der ersten Kreuzzüge, also durchaus nochmal so richtig so 1.000, 1.500 Jahre später, war es quasi dasselbe. Also da hatten war immer noch die wesentlichen Waffentechnologien waren halt Katapulte und Langbogen und Spieße und Schwerter und halt irgendwie vielleicht ein bisschen bessere Rüstung und ein bisschen besserer Stahl.
Und da war es ja dann aber sozusagen nicht so, da würde man ja jetzt vermuten, Kraft der Schulbildung, haha, und dann hat jemand das Schwarzpulver erfunden und fortan waren die Rittergeschichte. Das ist ja nicht ganz so, sondern es gab da noch einen anderen Schritt, der wichtig ist.
Na, das Schwarzpulver war nun nicht der spannendste Teil, weil das Schwarzpulver hat einen echten Nachteil, war nämlich, dass du nicht gucken konntest. Also das Schwarzpulver war lange Zeit sehr stark rauchend und bevor dann das rauchlose Schwarzpulver erfunden worden ist und ein paar Geschosse, die gleich das Pulver mit integriert hatten, also nicht einfach bloß ein paar Bleikugeln per Frontlader, die weggeschossen wurden, sondern die von hinten nachladbar waren, war das Schwarzpulver nicht so richtig doll nützlich. Also in Kanonen hat man da so Streufeuer machen können. Aber sonst, wo wolltest du denn hinaus?
Ich wollte auf die Industrialisierung hinaus. Also das sagen, dass das Schießpulver sozusagen nicht der eigentliche Punkt war, sondern der Punkt war sozusagen an großem Maßstab.
Also muss ich halt kurz vergegenwärtigen, wie Kanonen damals funktioniert haben. So, also zu den Zeiten, als das Schwarzpulver erfunden wurde und kurz danach. Da waren Kanonenunikate, die also gegossen wurden oder teilweise auch gebaut wurden, also aus Holzfragmenten mit Eisenreifen gebaut wurden, die alle so einen relativ unterschiedlichen Durchmesser hatten und dann wurden die Kugeln für diese Kanonen wurden per Hand auf Durchmesser gehämmert, also in so Steinmetzarbeit.
Jede Kugel war Handarbeit?
Ja.
Okay.
Und wurden dann halt so mit Lederlappen dann da so reingefropft, um halt irgendwie eine halbwegs hohe Gasabdichtung, aber man durfte es auch nicht übertreiben, weil sonst platzte wieder die Kanone. Und erst da, als man dann anfangen konnte, die in Serie zu gießen, also dass sie halt also ungefähr alles selbe Kaliber hatten, also den Durchmesser der Kugel, da fing es dann halt an, dass es halt eine Waffe war, die man halt massenweise einsetzen konnte und die halt auch eine signifikante Überlegenheit außer einer psychologischen Abschreckung gegenüber einem Katapult hatte. Also man sollte auch nicht unterschätzen, so ein Katapult, also auch Bliden genannt, so diese großen Katapulte, die haben zwar nur relativ selten geschossen, weil man halt immer lange Zeit gebraucht hat, sie zu spannen, aber dafür halt ziemlich treffgenau und über sehr große Entfernungen. Also wenn man mehrere davon hatte und so eine Festung belagert hat, da konnte man halt schon einen ziemlich erheblichen Schaden mit anrichten und die Beladung dieser Katapulte war dann durchaus auch eher kreativ. Also die haben dann halt auch ihre toten Viecher und ihren Müll und ihre Leichen verschossen, um der Stadt oder der Festung, die sie belagert haben, da irgendwie möglichst Schaden zu tun. Aber wir wollten ja eigentlich zurück zu dieser Innovation und den Wissenschaftlern und die
Also was ich jetzt gerade noch fragen wollte, ist zu sagen, da war es ja im weitesten Sinne Handwerk. Also eine geniale Idee und sozusagen ein gutes Handwerk. Und jetzt ist ja der Chaos Computer Club und die Sendung hier ist sozusagen eher der Technik. Das heißt, man kann sagen Algorithmen, also Mathe und sozusagen bestimmte Dinge, die berechnet werden können. Wann schließt sich dieses Ding? Also sagen, wann werden Leute, die tatsächlich einfach, ich sage mal jetzt in Anführungszeichen, nicht viel mehr als wirklich gut rechnen können? Ab wann haben die für Kriegsführung eine Rolle gespielt?
Na, Isaac Newton ist für vieles bekannt gewesen, was so wie weniger bekannt war, dass er dort auch der englischen Armee die Durchschlagskraft von Geschossen durch so Mauerwerk und alle möglichen Verteidigungen ausgerechnet hat, um ihnen da den Vorteil zu verschaffen. Leonhard Euler hat Grundsätze der Artillerie wirklich ausgerechnet auch von den Briten übernommen. Euler war so berühmter Schweizer Mathematiker. Und der hat dann auch der britischen Armee dort Forschung zurückgegeben und hat dann das erste Mal für so Waffen längerer Reichweiten auch den Luftwiderstand in die ballistischen Formeln mit aufgenommen und dadurch hat sich die Treffgenauigkeit ganz massiv erhöht. Und Da Vinci ist ja auch eh bekannter dafür gewesen, so Mörser, Panzerwagen, Kanonen, Katapulte und Projektile zu bauen und so weit zu ingenieren, dass ihm jeweils die Armeen, die Vorteile hat, das war dann die
Also Da Vinci ist jetzt bekannt für, er hat einen Hubschrauber entworfen, aber das ist natürlich niemals gebaut worden. Hat er tatsächlich sozusagen Dinge da entworfen, die zum Einsatz kamen?
Er hat dann auch praktisch Dinge entworfen, die dann zum Einsatz gekommen sind. Aber das ist wirklich, alle Wissenschaftler, die einigermaßen berühmt sind, haben dann da auch zu der Zeit ihren Beitrag mit geleistet zur Aufrüstung der Armee.
Wichtiger Punkt ist, glaube ich, die Wissenschaftler haben einen Beitrag zur Aufrüstung der Armee geleistet. Und dann haben wir in der Kriegsgeschichte das erste Vorkommnis, das wäre ohne Wissenschaft gar nicht möglich gewesen, die Atombombe.
Naja, ich weiß nicht, ob es das erste Vorkommnis war. Also auch vieles von dem, was vorher an industrialisierter Kriegsführung da war, wäre ohne wissenschaftliche Forschung so nicht möglich gewesen. Also spätestens eigentlich seit, sagen wir mal so, Zündnadelgewehr und rauchloses Pulver, die waren halt schon Systeme, die halt durch Wissenschaft und Metallurgie entstanden sind. Und auch zum Beispiel die Forschung, die Krupp gemacht hat, um Kanonenstahl zu entwickeln, die war schon sehr wissenschaftsorientiert und hatte, also war nicht mehr so viel mit Handwerk zu tun, sondern eben mit systematischer Wissenschaft. Bei der Atombombe ist der interessante Unterschied, dass es halt tatsächlich eine Waffe war, die zuerst vollständig in der theoretischen Physik skizziert und errechnet werden konnte. Also die halt als erstes tatsächlich eine Waffe war, die auf einem Blatt Papier existierte und dann mit einem immensen, gigantischen Aufwand gebaut wurde. Und bei der die Wissenschaftler ja im Wesentlichen die waren, die es möglich gemacht haben. Also wo es halt einfach nicht nur reicht, eben die Idee zu skizzieren und dann schickt man die Metallurgen und die Handwerker los, um es zu machen, sondern es war halt notwendig, halt in einzelnen der Schritte, die da dafür notwendig waren, eben auch mathematisch zu begleiten und da Physiker am Start zu haben, die halt auch so klitzekleine Probleme bei Atomtechnologie lösen, weil es völlig unintuitiv ist. Also halt so, also schon alleine, wenn man halt anfängt, Plutonium zu schmelzen. Ne? Plutonium hat irgendwie eine Reihe von Aggregatzuständen, die alle vollständig unterschiedlich sind, die sich auch, also die man berechnen muss, um zu wissen, wie sich es dann verhält. Und die hängen davon ab, wie man es abkühlt und wie weit man es erhitzt und so weiter. Das ist halt nicht so wie mit Eis und dann schmilzt es und so, sondern viel komplizierter. Und da brauchst du halt dann natürlich eine Menge Wissenschaftler und Mathematiker für. Aber seitdem, also man kann, wenn man so die Atombombe mal so als arbiträre Grenzziehung einbringen will, eben kann man schon sagen, dass eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg die Rolle der Wissenschaft in der Waffenentwicklung extrem groß und sichtbar wurde. So, und war es vorher halt so, dass ja eher einzelne Wissenschaftler oder einzelne Genies waren, die halt an der Waffenentwicklung tätig waren, war es dann so, dass signifikante Teile der Wissenschaftler dann in der Militärforschung tätig waren und halt da auch so richtig eingebunden und essentiell sind.
Bevor wir dann zur Jetztzeit kommen, würde ich jetzt sozusagen auf das Metathema der Verantwortung und der Konsequenz kurz zu sprechen kommen wollen, weil auch da war die Atombombe, also für mich zumindest, wenn ich das jetzt sozusagen mit meinen bescheidenen historischen Kenntnissen betrachte, das erste Mal, wo man dann feststellt, dass die Leute, die an dieser Waffe gearbeitet haben, sowas wie ein Gewissen hatten oder sich zumindest damit auseinandergesetzt haben, dass ihr Tun Konsequenzen hat. Bei der Atombombe gab es irgendwie so drei Geisteseinstellungen. Die einen, die gesagt haben so, ja, dass wir diese Atombombe bauen, ist super und wir berechnen auch gerne, in welcher Höhe wir die abwerfen, damit sie maximalen Schaden anrichtet. Also John von Neumann fällt mir da ein. Dann gibt es so Wissenschaftler, die sagen, naja, also wir sind ja hier nur die Wissenschaftler quasi und haben ja das nur gebaut und was die Militärs da machen, wissen wir auch nicht. Dann gab es halt Leute, die sich auch dagegen ausgesprochen haben. Da war ja Einstein, glaube ich, dann auch am Ende mit dabei. Gab es das vorher schon? Also ist sozusagen von den Leuten, die Namen, die jetzt gesagt haben, also Archimedes, Da Vinci, Euler, Newton, haben die sich auch Gedanken gemacht? Oder waren das sozusagen eher so, muss man sich das so vorstellen, so diese verschrobenen Genies, die dann halt so, hey, geil, lass mal bitte ausrechnen, wie ich ein entferntes Segel in Brand setze.
Da kann man sich jetzt echt schwer in die Leute hineinversetzen.
Ja, gibt es da Berichte vielleicht?
Nein.
Naja, es gibt natürlich schon ein paar. Also bei einigen Wissenschaftlern, gerade so des 19. Jahrhunderts und das Beginn des 20. Jahrhunderts, gab es durchaus auch die Überlegung, die es auch bei den Atombombenentwicklern gab, dass sie die ultimative Waffe entwickeln, die dann den Frieden bringt. Mhm. Also wonach halt irgendwie Krieg halt dann sinnlos geworden ist. Also Berichte gibt es zum Beispiel von einigen Entwicklern von verschiedenen Maschinengewehren, die gesagt haben, okay, wir bauen jetzt die ultimative Waffe und danach ist Frieden. Von Alfred Nobel wird es berichtet, also der ein großes Sprengstoff, nicht quasi Monopol hatte, und nachdem, also der auch mit den Gewinnen daraus die Nobelpreise finanziert hat. Von denen gibt es auch Berichte darüber, dass sie dachten, okay, wir entwickeln jetzt mal so noch die ultimative Waffe und dann ist Krieg sinnlos geworden und dann wird es dann nicht weiter. Und wenn man so, also gerade jetzt zum Beispiel die Entwicklung des TNT, also des ersten richtig handhabbaren, hochbrisanten Sprengstoffs, die vorher gab es halt so Schießbaumwolle, die halt irgendwie so ein bisschen zickig ist und schwierig zu handhaben. Und wenn man jetzt halt einen Sprengstoff hat, der einfach zu handhaben, einfach herzustellen und sicher zu zünden ist, da gab es dann halt eben die eine Ansicht, die sagte, ja, danach wird Frieden sein, weil wir halt, wenn es halt in riesigen Mengen herstellen und es macht keinen Sinn mehr. Und die anderen sagten, ja, es wird dann ein Zeitalter des Terrorismus anbrechen. Alle Leute werden Bomben bauen und schmeißen. Also die Anarchisten damals waren ja die Terroristen damals. Und also interessanterweise sind viele von diesen Diskussionen, die damals geführt wurden, sind heute auch ja in natürlich veränderter Form, gibt es aber heute eben auch wieder.
Also das heißt aber, da war die Idee schon, die man aus dem Kalten Krieg von Atombomben auch kennt, dass man sagt, sagen, wir entwickeln die perfekte Waffe und die ist so erschreckend, dann will eigentlich keiner mehr Krieg mehr führen. Mhm. Da hat man quasi die Menschheit ein bisschen überschätzt.
Ne, das war dann einfach der Status quo damals gewesen, dass man jetzt die Menschheit mehrfach auslöschen könnte durch die vorhandenen atomaren Arsenale, dass durch diese Abschreckungspolitik das dann einfach keinen Sinn mehr machte, diesen Krieg anzufangen. Aber ich würde nicht sagen, dass es extra entwickelt worden ist.
Nee, aber sozusagen, das war bei der Atombombe, war das ja sozusagen das, was passiert ist. Aber diese Idee existiert anscheinend schon vorher. Also auch bei der Maschinengewehrentwickler hat sich gedacht, okay, diese Waffe ist so schrecklich, die wird einfach keiner mehr einsetzen, weil sie so fürchterlich ist. Und dann haben wir keinen Krieg mehr.
Ja. Also ich meine, es gibt ein paar interessante Details. Also zum Beispiel gibt es in den Zeichnungen von Leonardo, der viele Kriegsmaschinen designt hat, der hat immer, also ich glaube ein oder zwei Fällen, wo es sogar richtig gezeigt, in dem Leute Sachen nachgebaut haben, der hat immer Sachen weggelassen da drin oder falsch gemacht. Also der hat halt irgendwie so Fehler eingebaut, die man nur korrigieren konnte, wenn man die Maschine verstanden hat. So kann man sagen, okay, falls seine Zeichnung verloren geht, dass sie nicht in falsche Hände fällt oder eben, dass klar ist, dass man ihn dazu braucht, so um das zu machen, so Job Security technisch so. Und das erinnerte mich immer so ein bisschen daran, wenn so früher, wenn Hacker Exploit-Code released haben, also halt Software, um Dinge aufzumachen, dann war es eigentlich ziemlich lange üblich, also vor Metasploit, bevor es also so automatisierte Exploit-Frameworks gab, da halt Fehler einzubauen. Also dass man halt released hat den Code, wo halt man sieht, wie das, also was das Problem ist und wie man es halt irgendwie angeht, aber dass der Code, um es auszunutzen, halt nicht funktionierte, so, sondern halt irgendwie so, ja, da irgendwie hier und da eine Kleinigkeit falsch war und man halt wirklich verstehen musste, was man tat, um es halt irgendwie zum Funktionieren zu bringen. So, und die, ob man jetzt daraus rekonstruieren kann, dass die halt irgendwie ein schlechtes Gewissen hatten, da ist halt, wäre ein bisschen weit hergeholt, glaube ich. Aber interessant finde ich halt so dieses Detail, dass so dieses Waffen aus Wissen, so, also was sich ja durch die Zeit zieht, dass schon damals die offenbar intensiv darüber nachgedacht haben, wie sie halt dieses Wissen, keine Ahnung, containen können oder halt irgendwie im Zaum halten können.
Na, bei den Bombenbauanleitungen, die es bei MacGyver gab, da sind ja auch immer gerade der entscheidende Teil da zurückgehalten worden.
Wie, hast du mal nachvollzogen?
Ja, natürlich.
Hast du aus dem Kaugummi in der Büroklammer versucht, eine Bombe? Okay. So, jetzt gibt es eine andere Idee, die könnte man vielleicht bekommen, wenn man so denkt, okay, Leute bauen was. Und das ist eine Idee, die Rainer anscheinend auch sehr schnell hatte, als die Sendung losging, weil er hat angerufen und wollte sie hier kurz präsentieren. Hallo und guten Abend, Rainer.
Jo, grüß dich, Nant. Eine Sache noch von einem der Vorredner, geschichtlich mit dem Kanonenbau. Die größte Kanone der Welt ist in der Geschichte gebaut worden, um Konstantinopel zu erobern. Das andere ist, dass bei den Soldaten 10 bis 30 Jahre Schweigepflicht existiert und leider die größten Teil der Gelder, Forschungsgelder auch in die Militärforschung gehen. Meiner Ansicht nach sind es, die Drohnen ist ja auch nur ein Teil der technischen Entwicklung der Vernichtungsmaschinen. Bei den Drohnen ist es so von den Veröffentlichungen her, dass die angeblich sehr präzise zielen und vernichten sollen. Und auf der anderen Seite ist die, bei Drohneneinsätzen ist die Zahl der zivilen Todesopfer ist ansteigend.
So. Rainer, ich muss kurz unterbrechen. Dazu wollen wir im Laufe der Sendung noch kommen.
Ja. Gut, dann von der Entwicklung her bin ich der Meinung durch Internetrecherche, dass die Militärs eigentlich schon lange selbst autonome agierende Roboter haben müssten. Der Hintergrund ist, von dem Gotthard Günther ist in Amerika in den 40er Jahren ist das Programm oder die Grundlagen, das Gehirn erstellt worden. Und durch, glaube ich, einen Artikel in der SHIP gab es mal eine Zeitleiste, wie die militärische Entwicklung ist. Und da ist Ende 68 von dem Militär ans MIT ein Auftrag gegeben worden, Transportmaschinen für Menschen entwickeln zu lassen. Und diese Spinnenfortbewegungsmöglichkeiten technisch oder aber diese Rohrraupen, um verstopfen.
Rainer, du bist ein bisschen schnell.
Ja.
Also die Frage ist sozusagen, und ich dachte, darüber willst du sprechen.
Technischer Stand bei autonomen Robotern, ja.
Willst also sagen, findest du das dann eine gute Idee, dass man einen Roboter dafür nimmt? Oder?
Da ist, würde ich sagen, ist es eine Fehlentwicklung, weil generell sollte der Fortschritt, deshalb erwähnte ich das mit den Forschungsgeldern zum größten Teil in die Militärforschung, sollte nicht zur Vernichtung in keine Art von irgendwelche Waffe gesteckt werden, sondern sollte für die friedliche Entwicklung der Technik und für die menschliche Kommunikation und zueinander oder füreinander entwickelt werden und nicht um Menschen zu vernichten und Kriege zu führen, das, wo die größte Teil der Technik immer mehr Zivilisten tötet.
Das wäre in der Tat natürlich eine schicke Idee, aber die lässt sich ja nicht umsetzen. Jetzt, also anscheinend, was ich mich jetzt frage, und die Frage geht jetzt wieder sagen an die Leute hier im Studio, die Idee könnte doch eigentlich sein, dass man sagt, okay, wir haben jetzt, also die Wissenschaftler können auch irgendwann auf die Idee gekommen sein, wir haben jetzt die ganze Zeit versucht, möglichst effektive Vernichtungsmaschinen zu erstellen, um so ein Abschreckungspotenzial zu haben. Das hat nicht funktioniert. Gleichzeitig, Rainer sagt auch so, Krieg ist doof. Könnte man nicht den Krieg einfach von den Maschinen führen lassen?
Naja, diese Idee gibt es in der Science Fiction schon länger. Also, dass man sagt, okay, also man entwickelt halt die Drohnen oder Kriegsroboter so lange weiter, bis man sie halt einfach irgendwo aussetzen kann auf einem Schlachtfeld oder Spielfeld und lässt sie dann halt mal da machen und wer am Ende gewonnen hat, hat halt gewonnen. Die interessante Frage ist halt nur, wer würde sich denn daran halten, dass man jetzt verloren hat? So, also wenn man halt tatsächlich nicht also physisch besiegt ist oder so. Und die zweite Frage ist halt, gibt es überhaupt sowas wie besiegt gerade noch? Also wenn wir uns halt die Kriege angucken der letzten Jahre, denn was halt immer seltener wird, ist, dass es halt sowas wie einen Sieg gibt. Also dass es halt irgendeine Art von Entscheidung gibt, dass dann halt Schluss ist, dass halt jetzt irgendwie der Krieg vorbei ist. So. Und die einzigen Wege, wie solche Kriege in der Regel heute beendet werden, ist halt, indem es halt ja irgendeine Art von politischem Übereinkommen gibt, dass irgendwie alle Seiten an der Macht beteiligt werden und halt irgendjemand zufällig Öl findet und alle genug Geld haben. Gut, häufig ist dann der Ölfond irgendwie nur der Einstieg in den nächsten Krieg, weil dann wieder irgendjemand kommt, der was von dem Öl abhaben will. So, also diese Frage des Krieges und der Art und Weise, wie Krieg geführt wird, die ist auch sehr essentiell eben genau für die Entwicklung von diesen Waffen, weil wir immer mehr ja keinen Krieg haben, sondern nur Nicht-Frieden. Also dass halt es keine Kriegserklärung mehr gibt, keine offenen Kampfhandlungen, sondern halt immer nur so verdeckte, verwurzelte Operationen.
Und genau darüber werden wir dann gleich sprechen. Also über die Art und Weise, wie diese Drohnen jetzt überhaupt entwickelt sind, dass man überhaupt auf die Idee kommen könnte, die selbstständig aufeinander losgehen zu lassen, und dann aber auch darüber, wie sie den Krieg verändern oder den Nichtfrieden, wie Frank es gerade gesagt hat. Erdgeist, du wolltest noch?
Ich wollte eigentlich noch mal ein bisschen ausholen und schauen, wie über die Jahre dieser Krieg eigentlich formalisiert worden ist, auf eine Art und Weise, dass man irgendwann erkannt hat, dass man da ja schließlich Menschen und auch seine eigenen Bürger losschickt und potenziell Verluste zu erleiden hat. Und auf der anderen Seite das genauso geht, sodass da so ab 1900 ein bisschen was auch Regelwerke aufgebaut worden sind, um eine sich ergebende Armee einfach dann nicht abzuschlachten, dass es Genfer Konventionen gibt, die in der Theorie zumindest sagte, was passieren soll, nachdem sich Soldaten der Gegenseite ergeben haben, wie die zu behandeln sind, dass dann natürlich Offiziere besser zu behandeln sind als normale Soldaten, spricht da so ein bisschen auch aus dem Ständeverständnis der Zeit heraus, aber dieses immer weiter Formalisieren und dieses immer weiter Durchspielen eines Kriegs, was er dann vom Brettspiel Schach so bis dann irgendwann in Wargames, wo es dann in dem Film im Computer einfach alle Möglichkeiten ausgerechnet worden sind und er gesehen hat, dass es dann an der Stelle keinen Gewinner gibt, ist dieses Formalisieren, dieses den Regeln unterwerfen, um dann wirklich nicht bis zum letzten Mann kämpfen zu müssen, eigentlich bis zum Zweiten Weltkrieg hat sich das dann auch so entwickelt, dass dann in Deutschland dann einfach Parolen ausgegeben worden sind, wirklich Berlin bis zum Letzten zu verteidigen und dann eine verbrannte Erde zu hinterlassen, hat dann diese Tradition dann wirklich einmal final beendet. Und danach wurden dann Kriege nur noch schlimmer.
Und du meinst sozusagen, das setzt sich dann mit der Entwicklung der Drohnen und der Kriegsmaschinerie dann auch noch weiter fort. Also die weitere Entmenschlicherung oder Entregelung des Krieges?
Naja, der Grund, warum der Krieg ja geregelt wurde, also warum es halt sowas wie die Haager Landkriegsordnung gibt und warum sowas wie das Rote Kreuz entstanden ist mit den dazugehörigen Gebräuchen, dass man sagt, okay, also man greift halt keine Krankenhäuser an oder man, wenn halt Leute mit einer Rotkreuzflagge da langlaufen, dann schießt man nicht auf die. Der war ja, dass die Kriege halt eben immer krasser wurden. Also dass halt eben mit dem Einzug von Maschinengewehren und von Schrapnellgranaten und eben der Industrialisierung des Krieges da halt unglaubliche Massaker passierten. Also wenn man sich so den Ersten Weltkrieg anguckt, also diese der Einsatz von Chemiewaffen, diese irgendwie Monate und jahrelangen Grabenkämpfe, wo niemand gewinnen konnte, weil quasi die Industrien der Länder gegeneinander kämpften, weil es halt nur noch darum ging, wer schaufelt schneller die Munition an die Front. Und wir hatten noch genug Leute, die nicht demoralisiert sind, um die Maschinenwaffen zu bedienen. Und daraus resultierte ja dann halt eben so eine Art Übereinkommen, sodass man, was halt zum Beispiel dazu führte, dass im Zweiten Weltkrieg keine Chemiewaffen in großem Stile eingesetzt wurden, außer in Asien. Und dass halt man versuchte zumindest irgendeine Art von Umgangsweise einzuhalten. Und halt natürlich Kriegsverbrechen in riesigen Mengen passierten und auch eine Menge bewusste Verstöße gegen halt diese Regeln da waren, aber immerhin war man sich dessen bewusst, dass man gegen eine Regel verstößt. Und der Schritt, der dann aber passiert ist, zum Beispiel beim Vietnamkrieg, war, dass man sich drumherum argumentiert hat, also dass man bewusst gesagt hat, okay, also jetzt dieses Dorf da auszurotten, hat dann halt nichts mehr mit Krieg zu tun, sondern das nennt man dann halt irgendwie Counterinsurgency, also ja, Aufstandsbekämpfung.
Okay, und das sozusagen, also da gibt es dann tatsächlich zumindest ein Bewusstsein hat sich da auch entwickelt für die Sachen, die da passieren. Und weil man jetzt sozusagen über Drohnenberichterstattung, wenn man das sieht, dann denkt man so, ja, also präzise Schläge, da müssen nur die Leute dran glauben, die es wirklich, also die bösen Terroristen und so. Und wir klären jetzt gleich mal, also A, was diese Drohnen jetzt eigentlich genau sind, wie die funktionieren, was die bieten, was Leute damit machen, wer dahinter steckt. Und dann natürlich auch sozusagen, wie das dieses ganze Geschehen verändert und ob das wirklich diese Präzision und diese Sauberkeit hat, die da mal angepriesen wird. Vorher machen wir aber das Fritz-Info Nachrichten, Wetter und Verkehr und danach geht's gleich weiter.
Es kommt dramatisch schnell auf uns zu.
Orsons, ihr seid dran.
Das Fritz-Tram-Konzert, Tram-Konzert, Tram-Konzert.
Genau, mitten in der Fritz-Tram, mitten im Berliner Straßenbahnnetz.
Das Fritz-Tram-Konzert.
Und das geht so. Wir fahren mit unserer Fritz-Tram durch Berlin, lassen die Orsons darin ein Konzert spielen.
Von Horst zu Monika.
Und mit euch zusammen
wird das Ganze dann straßenbahnbrechend voll.
Und gut. Das allererste Fritz-Tram-Konzert.
Auf die Schiene gebracht mit freundlicher Unterstützung der BVG.
Und wenn ihr da dabei sein wollt, dann achtet ab kommenden Montag auf die Fritz-Tram im Radio.
Nächster Halt. Fritz-Tram-Konzert.
Wenn ihr die hört, sofort bei uns anrufen. Und mit ein bisschen Glück seid ihr am 5. November dabei.
Beim allerersten
Fritz-Tram-Konzert.
Mit die Orsons.
Ich bin Banksy.
Und mit ein bisschen Glück auch mit euch.
Fritz. Immer gute neue Musik.
Und das hört man.
Fritz. Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Heute Chaos Radio im Blue Moon. Zu Gast sind vom Chaos Computer Club Erdgeist und Frank Rieger. Und außerdem ist noch hinter den Kulissen Rob mit dabei. Es geht um Kriegsmaschinerie. Wir haben jetzt gerade in der ersten halben Stunde kurz zusammengefasst, eine Historie dessen, wie Nerds Militärs zur Hand gegangen sind. Gemacht und wollen jetzt zur Jetztzeit kommen und zu dem Thema, das sozusagen der eigentliche Aufhänger ist, nämlich die sogenannten Drohnen. Habt ihr vielleicht mitbekommen, sind im Nahen Osten sozusagen mehr oder weniger eingesetzt worden und sind unbemannte Flugzeuge, um es ganz kurz zu sagen, und die sind halt für Überwachung und für Tötung verwendet worden. Und was da dahinter steckt an Technik und was das Ganze dann aus dem macht, was wir Krieg nennen, das wollen wir jetzt hier klären, genau. Und den Anfang würde ich machen, sagen, mit etwas, was vielleicht jeder kennt oder zumindest schon mal gesehen hat. Es gibt ja sozusagen diese Quadrocopter oder Hexakopter oder Oktokopter, also so kleine Dinger, die so irgendwie 5, 4 bis 8 Propelloren haben und sich alleine in der Luft halten können, wo man auch eine Kamera dranhängen kann und die immer mal wieder für Aufsehen gesorgt haben. Zum Beispiel beim Chaos Communication Kongress werden die immer regelmäßig auch vorgeführt, dann fliegen die mit bunten Lichtern durch die Nacht und aus Russland hat man im letzten Jahr das mal gesehen, da wurden Demonstrationen von Demonstranten überwacht sozusagen, damit man mal sehen konnte, wie viele da sind. Das ist die Frage, ist das jetzt wirklich sozusagen, das nennen wir auch Drohne, kann man auch für ein paar hundert Euro kaufen, zum selber mit rumspielen, ist das sozusagen auch das, was das Militär hat oder ist das was anderes? Also was genau sind denn jetzt eigentlich diese Drohnen, über die wir sprechen? Ist das überhaupt eine Kategorie oder ist das dann auch wieder so, dass man sagt, aha, Drohnen, ja, da gibt es die und die und die und die?
Letzteres.
Okay, gut.
Also es ist so, dass die Spannbreite reicht halt von dem, was wir halt so aus dem Modellbau- und Spielzeugbereich kennen und was halt so in derselben Größenklasse ist. Also so kleine Flugzeuge, die aus der Hand gestartet werden und so eine Dreiviertelstunde fliegen oder eine Viertelstunde fliegen, bis hin zu, sagen wir mal so, die Oberklasse sind dann halt sowas wie die Global Hawk, die 48 Stunden in der Luft bleiben und sowas wie 20 Kilometer hochfliegen. Und also quasi um den ganzen Planeten fliegen können, vollständig autonom und mit entsprechenden Kameras und Antennen und Radars ausgerüstet sind. Und dazwischen reicht halt so die Spannbreite.
Und das ist ja wahrscheinlich sozusagen nicht von heute auf morgen gekommen. Wo kommt das her? Hat da irgendjemand mal gedacht, lass uns mal die Piloten aus den Flugzeugen nehmen?
Angefangen hat das Ganze tatsächlich mit einem Bedürfnis danach, dass man Leute trainiert, die Flugabwehrkanonen bedienen. Also wenn du halt so Leute, also so Flakkanonen hast und musst du die irgendwie trainieren und wenn die wenn die immer auf richtige Flugzeuge schießen, ist dann halt irgendwann ein bisschen teuer, weil manchmal treffen die dann auch, selbst wenn halt nur ein geschlepptes Ziel benutzt wird. Mhm. Und dann gab es halt die Idee, man nimmt einfach Modellflugzeuge, die auch damals ja schon radiokontrollierbar waren, also per Funk. Und hat die halt an großen Stückzahlen gebaut, also einige 10.000 so im Laufe des Zweiten Weltkriegs. Und irgendwann hat man da halt angefangen, dann halt Fotoapparate einzubauen oder Kameras einzubauen oder auch einfach Sprengstoff einzubauen, die als Marschflugkörper zu verwenden. Und solche Entwicklungen gab es eigentlich auf allen Seiten so gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Und danach ging die Entwicklung relativ kontinuierlich weiter. Also auch während des Kalten Krieges wurden ziemlich wahnsinnige Projekte gemacht, also so Überschalldrohnen, die dann irgendwie so in wenigen Stunden China überqueren konnten und Fotos machen konnten. Und dann gab es so richtig wahnsinnige Projekte, wo die Amerikaner überlegt haben, eine Drohne zu bauen, die 32 Atombomben über der Sowjetunion abwerfen kann und mit Hilfe eines offenen Atomreaktors betrieben wird. Also wo halt nicht, also man, weil es ja eine Drohne ist, muss man halt dann nicht abschirmen, sondern lässt das Ding halt einfach so fliegen. Also die Idee, den Piloten wegzulassen, die gibt's halt schon sehr lange, aber jetzt erst so in den letzten nochmal 15 Jahren etwa ist es so, dass die Technologie so weit ist, dass man es auch wirklich ökonomisch machen kann. Also dass halt die Sensoren so weit sind, die GPS da ist, also das Global Positioning System für Lokalisierung da ist, dass die Computer schnell genug geworden sind und man halt auch Software hat und Qualitätssicherungsmechanismen, um dafür zu sorgen, dass so eine Dinger dann halt eben auch mal stunden- oder tageweise in der Luft bleiben können, ohne kaputt zu gehen.
Das Problem ist, wenn du die Drohnen einfach immer fernsteuerst und nicht auch im Zweifel autonom Dinge erledigen lassen kannst, dann hat dein Feind die einfache Option, einfach so lange das Signal zu jammen, bis die Drohne dann abstürzt oder so Dinge tut, für die sie dann eher programmiert worden ist, was im Zweifel einfach Notlandung einleiten ist. Und so, dass richtig brauchbare Drohnentechnologie wirklich erst, nachdem dort auch komplexere Aufgaben von der Drohne autark erledigt werden können, dann da im Computer der Drohne stattfinden.
Seit wann gibt es das denn also?
Na, also die Entwicklung fing so an, jetzt so die neueren Generationen, das, was wir jetzt so kennen aus Afghanistan und Irak, so diese Predator-Klasse, die wurde während des Kosovo-Krieges entwickelt, also Ende der 90er. Da wurden zum ersten Mal halt Systeme gebaut, die halt über Satellit kontrolliert werden konnten, also wo halt nicht mehr du in Funkreichweite sein musst, sondern über einen Satelliten arbeiten kannst. Ein Satellit hat, weil so meteorische Kommunikationssatelliten sind in der Regel geostationär, das heißt, bewegen sich in 36.000 Kilometer Entfernung von der Erde und haben dementsprechend auch relativ viel Verzögerung des Signals. Das heißt, also man hat dann halt sowas wie 2 Sekunden Verzögerung beim Steuern, damit kann man halt nicht wirklich fliegen. Deswegen wurde dann halt Methoden entwickelt, dass man eine sogenannte Wegpunktsteuerung macht. Das heißt, man sagt, der Drohne fliegt dahin. Wenn du da bist, dann flieg mal im Kreis und da ist übrigens dein Ziel und richte mal die Kamera dahin. Und sodass man also eben durch ein abstraktes Erteilen von Aufgaben die Notwendigkeit der unmittelbaren Fernsteuerung, also des Stabilhaltens in der Luft zum Beispiel, also des halt Ausgleichens und Austarierens, dass man die delegieren konnte.
Das kann man also sagen, das ist sozusagen, das hätte ich dann schon seit längerem, also seitdem quasi der Fall, dass die Drohne eigentlich allein fliegen kann und nur noch die Aufträge.
Genau, das ist so seit ungefähr 10 Jahren, ist es funktionsfähige Technologie, bisschen mehr, so 12 Jahre etwa.
Okay, ist es, weil Erdgas gerade meint, irgendwie Funk kann man ja irgendwie auch so stören, geht es mit Satellitenfunk dann trotzdem?
Ja, Satellitenfunk ist natürlich ein bisschen resistenter dagegen, aber kann natürlich auch gestört werden. Und das ist eben auch der Grund, warum das Militär jetzt immer mehr Autonomie haben möchte. Also sie sagen, okay, wir wollen da direkt Algorithmen einbauen, die zum Beispiel Ziele selber finden.
Also das Endziel ist wirklich zu sagen, des Militärs, also soweit man das von außen beurteilen kann, eine Drohne zu haben, die komplett alleine agieren kann.
Na, also dazu müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen ausholen, wie Militär heutzutage funktioniert. Und eines der wesentlichen Dinge ist halt, dass die Zeit, sagen wir mal, großer Landstreitkräfte mehr und mehr abgelöst wird durch diese Sondereinsatztruppen-Logik, die halt sagt, okay, wir verbinden halt Geheimdienst und Militär zu einer integrierten Einheit. Und jetzt gerade wird diskutiert zum Beispiel halt, wie wurde Bin Laden gefunden. Ne? Mhm. Ist halt eine Integration von irgendwie Folterknechten, von Drohnen, von Geheimdiensten, von so Special Forces Truppenteilen, die in der Lage sind halt auf Basis von Informationen sehr, sehr schnell zu handeln. Also die halt dann teilweise, was weiß ich, wenn sie da halt so eine Hütte in Afghanistan oder Pakistan gestürmt haben, noch in der Luft die Daten auswerten. Dann eine Drohne dahin schicken, wo, was weiß ich, sie finden ein Telefonadressbuch oder ein Telefon, was sie auswerten, finden daraus eine Telefonnummer, gucken, wo ist die Telefonnummer, und noch während der Hubschrauber in der Luft ist, schicken sie da eine Drohne hin, um dieses Haus zu beobachten, wenn es irgendwie verdächtig ist, dann schießen sie halt gleich die Rakete drauf. So funktioniert heutzutage so diese Kriegsführung. Das ist also einfach das ist halt dieses Intelligence-Driven War, das ist so dieses Stichwort dazu. Und darauf sind auch diese Drohnenkonzepte ausgerichtet. Die sind halt dafür gedacht, dass sie für lange Zeit große Landstriche beobachten können und da auch erkennen können, wie Muster funktionieren. Also wie sieht ein normaler Tagesablauf in so einer Stadt aus? Wo gehen die Leute hin? Wo kommen sie her? Was tun sie? Und was weicht davon ab? Also die Mustererkennung und also zu erkennen, wenn Dinge anormal sind, da wird halt dran gearbeitet, die Computer denen es beizubringen und dann das eben nicht mehr irgendwo stattfinden zu lassen, diese Analyse aus der Basis der Drohnen-Videofeeds, die über einen Satelliten nach Hause gebeamt werden, sondern es möglichst in der Drohne stattfinden zu lassen, eben weil zum einen die Drohnensignale über einen Satelliten halt gestört werden können und zum anderen, weil die halt nicht genug Bandbreite haben. Also die haben halt einfach...
Kurze Frage noch, das ist jetzt noch Science Fiction?
Nee.
Das ist schon...
Also das ist halt das, woran sie gerade arbeiten. Okay. Also was sie gerade tun ist, die wollen den... der Drohne mehr Autonomität geben und mehr Möglichkeit geben, selbst zu handeln auf der Basis von immer gröberen Vorgaben. Im Militär heute funktioniert ja so, da gibt es die sogenannten Rules of Engagement. Das heißt also, da wird den Soldaten gesagt, okay, ihr geht jetzt in diesen Einsatz, in dieses Land und hier sind die Regeln, nach denen ihr Waffengewalt anwenden dürft. Also nach denen ihr sagen dürft, okay, wir schießen jetzt. Und die heißen halt so, keine Ahnung, nur wenn ihr selber beschossen werdet und nicht irgendwie wegrennen könnt. Oder die heißen halt, wenn einer eine Waffe trägt, darfst du ihn erschießen. Mhm. Also diese Rules of Engagement, die versucht man mittlerweile in Algorithmen zu coden. Also es ist halt, man redet ja immer gerne so von Roboterethik, also davon, wie man Robotern beibringt, sich nach Kriegsrecht zu verhalten. Ne? Und da hat man ja immer so ein bisschen so den Asimov im Kopf, so, ne? Also hier mit dem iRobot, dem den typischen 3 Regeln der Robotik. Aber so militärische Robotik hat damit genau gar nichts zu tun. Also dieses halt, also der Roboter, militärische Roboter haben halt keine Regeln à la Selbsterhalt oder halt von Menschenleben oder was auch immer, sondern haben halt Rules of Engagement. Und wenn sie dann autonom sind und das ist halt so der Punkt, an dem es dann halt anfängt, echt ungemütlich zu werden, weil man eben nicht so weit geht, dass man sagt, okay, der Roboter muss die Situation verstehen oder muss halt irgendwie in der Lage sein, halt algorithmisch irgendwie zu erkennen, was als irgendwie das Problem ist, sondern kann halt nach so kleinen, ausgewählten Schnipseln von, okay, wer eine Waffe trägt, ist ein Feind, vorgehen, auch wenn, keine Ahnung, es halt irgendwie ein Jäger ist, der gerade um die Ecke kommt oder so. Also dieses Erkennen ist der Computer eben noch nicht möglich. Und die Zielrichtung der derzeitigen Entwicklung ist ganz klar dahin, dass man sowohl in der Luft als auch zu Lande als auch auf dem Wasser möglichst Systeme haben will, denen man nur noch so einfache Aufgaben gibt. Also wo halt nicht mehr so eine komplexe, detaillierte Steuerung notwendig ist, dass man sagt, okay, dieses Haus da hinten, sondern sagt, okay, wer in der Gegend eine Waffe trägt, ist tot.
Okay, wie ist es denn, derzeit ist sozusagen woran gearbeitet, wie ist denn derzeit die Steuerung? Gibt es dann sozusagen noch für jede Drohne einen Piloten oder steuert da ein Typ irgendwie 40 und guckt ab und zu mal auf den Bildschirm oder wie ist das?
Also die derzeit meist eingesetzten Systeme sind so, dass eine Crew, also die aus einem Piloten und einem Mission Operator besteht, eine Drohne steuert. Experimentiert wird gerade mit einem Vierersystem, also dass zwei oder drei Leute vier Drohnen steuern, die dann eben entsprechend abstraktere Aufgaben bekommen, also man die halt eben entsprechend überwacht. Sie probieren auch andere Sachen aus, also dass sie halt zum Beispiel die Mission Operator nicht mehr neben den Piloten sitzen lassen, sondern den Piloten sozusagen mehrere Drohnen überwachen lassen und die Mission Operator auf mehrere von diesen Drohnen, je nachdem, wo die gerade sind, dann halt eben entsprechend zugreifen können, um da halt irgendwie Kameras zu steuern oder Raketen auszulösen. Also es ist halt, die probieren halt einfach gerade aus. Es ist halt noch nicht ganz klar, worauf es hinausläuft. Klar ist aber, sie wollen halt den Personaleinsatz reduzieren.
Jetzt, also hört es über einen Moment noch so an, okay, die Drohne ist sozusagen in der Luft und macht da Beobachtungen. Töten die nicht?
Ja, also die Amerikaner waren, interessanterweise waren die erst die Zweiten, die eine eigentlich für Beobachtung gedachte Drohne aufgerüstet haben. Die ersten waren lustigerweise die Iraner, die im Krieg damals gegen den Irak so eine relativ einfache Drohne, die so ein bisschen kleiner war als ein Predator, da haben die halt so APG-7,
Raketen oder?
So Panzerfäuste drunter geschnallt.
Okay.
Und haben damit halt so ein paar vereinzelte Angriffe geflogen. Die Amerikaner haben nach dem 11. September mit Hochdruck daran entwickelt, dass sie Raketen unter ihre Beobachtungsdrohnen geschnallt bekommen. Und die dann halt eben entsprechend zügig weiterentwickeln. Heutzutage ist es so, dass es ein bisschen unklar ist, wie das Verhältnis von bewaffneten zu unbewaffneten großen Drohnen ist. Klar ist aber, dass die Bewaffnung zu immer kleineren Drohnen geht. Also es ist halt so, die kleinsten Raketen, die so für Drohnen entwickelt werden, wiegen 1,8 Kilo. Also halt eine ganz, ganz leichte kleine Rakete. Die hat halt so irgendwie so die Dimension von so einer Colaflasche und ist trotzdem in der Lage, halt ein Auto zu vernichten. Mit dem Ziel, eben auch relativ kleine Drohnen, also die jetzt nicht so groß sind wie so ein Predator, kann man sich so vorstellen, wie so ein Predator ist halt ungefähr so groß wie so ein großes Kleinflugzeug. So und
okay, Meter? Autos? Ja, irgendwas, was man schon mal gesehen hat?
Dann versuchen zu extrapolieren, dass du an einen Quadrocopter der heutigen Bauart, also deinen für $500 zu kaufen, das kleine Quadrocopterchen, da wirst du erstmal keine Marschflugkörper unten dranhängen können und keine Panzerfäuste, weil wie so 1,8 Kilo gerade noch nicht weggetragen wird.
Ja, aber also so eine Drohne, wie musst du dir vorstellen, so von der Größenordnung, wie so ein Kleinbus oder wie groß sind diese Teile?
Noch ein bisschen kleiner.
Kleiner.
Also halb so groß.
Limousine ungefähr. Quasi.
Ja.
Okay. Und fliegen.
Und fliegen die ganze Zeit im Kreis. Und wenn du dir das so vorstellen willst, wie das da so in den Zentren aussieht, da sitzen halt nicht Leute direkt mit Joysticks, die dann so die Flugbewegung kontrollieren, sondern die haben da so Interfaces, auf denen sie dann so sich Ziele auswählen und dann halt mal erstmal drauf, erstmal mit der Kamera und später, wenn ich auslöse, dann auch noch mit der Waffe. Sodass also, dann der Unterschied zwischen, ob ich jetzt damit nur eine Drohne oder N-Drohnen in einem Team kontrolliere, ist dann halt nicht mehr so groß. Also da fliegen halt ein paar Drohnen, die haben irgendwie alle dieselbe Aufgabe, was ja so ein bisschen Redundanz gar nicht so schlecht ist. Ist es dann einfach total egal, wie viele ein einzelner Operator kontrolliert.
Also so, um mal so die Dimensionen anzugeben, so eine Predator, was halt die momentan meist gebaute bewaffnete Drohne ist, die ist, hat sowas wie 14 bis 15 Meter oder 16 Meter Flügelspannweite und wiegt sowas wie beladen ungefähr eine Tonne, also mit allem drum und dran, also mit Raketen und Treibstoff und ist so 8 Meter lang.
Das sind also schon kleine Flugzeuge, das ist nicht sozusagen die Killerroboter, die irgendwie in Miniatur durchs Fenster krabbeln, nee. Da noch nicht so mit dabei.
Genau, aber da hängen dann halt eben doch so 6 Raketen drunter oder so.
Und weil wir jetzt gerade von dem, wer wählt dieses Ziel, habt ihr gerade gesagt, wird vom Operator dann ausgewählt oder vom Piloten? ist nicht ganz klar geworden. Trifft er jetzt die Entscheidung sozusagen, feuere auf dieses Ziel, oder sagt er, nur der Drohne, entscheid du mal, wann du feuerst und auf wen?
Nee, also der momentane Status quo ist immer noch, dass der Mensch immer noch in the loop ist, also dass die Tötungsentscheidung vom Menschen getroffen wird. Und die Frage ist halt, aufgrund welcher Kriterien, also wie trifft der Mensch seine Entscheidung, jetzt der Drohne den Feuerbefehl zu geben. Und da gibt es halt verschiedene Dinge. Also es gibt halt, also wenn wir das amerikanische Militär nehmen, die haben halt eben diese Rules of Engagement, die halt sagen, unter diesen Bedingungen können wir schießen, die so ein bisschen formalisiert sind. Also die halt sagen so, okay, also wir müssen halt wenigstens bewaffnet sein und irgendwie nicht zu viele Schulkinder nebendran und so. Dann gibt es halt noch die Rules of Engagement des CIA, der auch eine eigene Drohnenflotte hat, die also genauso bewaffnet sind. Nicht von Militärpiloten geflogen werden, sondern von einfacher ausgebildeten Drohnenpiloten. Und die sind anders, so, also diese Regeln. Da ist es halt so, dass halt also zum Beispiel halt jetzt so bei, wenn sie halt irgendwelche Terroristen beschießen, dann fällt halt häufiger Obama selber oder der CIA-Chef die Entscheidung.
Das sind nicht irgendwelche Terroristen, das ist meistens so die rechte oder die linke Hand von Bin Laden, die da beschossen wird.
Das ist immer die linke Hand von Bin Laden, ja, das ist klar. Oder Bin Laden selber. Und die interessante Geschichte dabei ist halt, wie wird denn so ein Ziel ausgewählt? Ne? Und aus Pakistan ist zum Beispiel bekannt, dass die CIA dann Informanten am Boden halt so Klumpen gegeben hat, die halt aussehen wie Steine. Mhm. Aber da ist ein Infrarotsender drin, der halt ein gepulstes Infrarotsignal schickt und dem sagen so, ja, irgendwie, wenn du da den fiesen Terroristen hast, dann leg mal den Stein neben das Haus. Ja, und dann wird dann daraus in dem CIA-Bericht dann so, wird dann eine zuverlässige Quelle auf dem Boden, die halt irgendwie ein terroristisches Hauptquartier identifiziert hat und dann heldenhaft da den Stein hingelegt hat. Und so in diversen Fällen, die mittlerweile auch dokumentiert sind, kam es dann halt vor, dass dann hinterher rauskam, naja, das war halt irgendwie der Haus von dem Nachbarn, der den Esel böse angeguckt hat, den sie dann halt da zum Terroristen deklariert haben und dann halt eben entsprechend mit der Drohne ermordet haben. Und diese Art und Weise des Vorgehens, die halt also doch relativ hemdsärmlich und relativ wenig formal ist, die wird halt natürlich durch die Technologie erleichtert. Also weil du halt einfach extrem weit weg bist, du siehst halt nur durch ein Kamerabild und hast halt keine ernsthafte, unmittelbare Beziehung mehr dazu.
Das sind also alle Beteiligten sozusagen sind so indirekt, also der eine Typ hat halt nur den Stein hingelegt, der andere hat halt nur dem Piloten gesagt, dass er vielleicht mal da und so weiter. Also es gibt keiner mehr, der direkt abdrückt.
Genau, sie versuchen halt schon noch diesen Punkt, dieses Aufrechterhalten, dass der Mensch diese Entscheidung treffen muss, nach außen darzustellen. Also sie sagen, okay, also wir nehmen es so wichtig, dass sogar der Präsident entscheidet, ob wir diesen Terroristen jetzt da töten dürfen, beziehungsweise ob wir halt da hinschießen dürfen. Aber die Realität scheint tatsächlich eine andere zu sein.
Also für mich hört es sich so an, als ob jeder der Beteiligten entweder sagen kann, ich habe ja nur dem und dem gesagt, und irgendwann sagt dann einer, ja, auf dem Bildschirm, aber sah es ja so aus und deswegen habe ich dann geklickt. Ja, das ist so ungefähr das.
Dieses sich entfernen von da, wo dann am Ende wirklicher Schaden entsteht, ist ja seit den ersten Mörser geschossen. Es ist ja so, man ist halt nicht mehr selber so, da hat irgendwie mein anderer Mörser Kollege hat irgendwie den ausgerichtet und ich habe am Ende nur die Mörsergranate reinfallen lassen und vorne ist ja noch der Melder, der dafür gesorgt hat. Also dass man sich da selber aus der Verantwortung zu stehlen versucht, ist ja nur auch nicht neu.
Aber hat das nicht sozusagen eine neue Qualität?
Ja. Aber weiß nicht, okay. Der Nachbar, der jetzt irgendwie da so seinem Nachbar den Stein da reinigt, der ist da vielleicht schon noch eher dabei. Er setzt da nämlich schon bewusst die Tötungsmaschinerie in Gang und derjenige, der dann einfach nur das System aufgesetzt hat, der ist wirklich nur das Werkzeug zur Verfügung gestellt. Also ich.
Naja, klar, kann ja halt jeder für sich sagen. Jetzt haben wir, also. Wenn ihr sprecht, fällt halt immer sozusagen also irgendwie CIA und Obama und so. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Gibt es in Deutschland keine Drohnen?
Also die Bundeswehr hat tatsächlich eigene Drohnen. Es gibt auch deutsche Drohnenhersteller. Also die wichtigsten ist so Krauss Maffei und AMT Penzberg sind so zwei von den großen. Die EADS, also Airbus, baut auch an Drohnen. Die Bundeswehr hat eine ganze Reihe von verschiedenen Drohnen im Einsatz, also von so relativ kleinen Modellflugzeuggroßen Dingern, die so zum Beispiel Mikado heißen, über eine Drohne, die so, naja, so ein bisschen so groß wie so eine kleine Cessna ist, die heißt Luna. Und sie haben mehrere israelische Heron 1 Drohnen geleased. Also man kann solche Drohnen auch leasen, ne? Wie man Flugzeuge leased.
Doch man semi-autonomes Militärgerät von fremden Leuten.
Von Israelis in diesem Fall, ja.
Okay.
Bildet halt Piloten daran aus. Und der Verteidigungsminister de Maizière hat neulich relativ energisch gefordert, dass wir jetzt also auch bewaffnete Drohnen brauchen.
Haben wir also noch nicht?
Nee, haben wir noch nicht derzeit. Also es gibt eine Wunschbeschaffung von einem System, was sozusagen eine Einwegdrohne ist. Das ist halt eine Drohne, die fliegt da halt eine Zeit lang rum, also viele Stunden bis sie halt ein Ziel identifiziert. Zum Beispiel auf der Basis einer Fahrzeugsignatur oder einer Funksignatur. Also sie sagt, okay, da fährt ein Panzer oder da kommt dieses und jenes Funksignal, was zum Beispiel auch ein Mobiltelefonsignal sein kann, her und fängt dann halt schon mal an, in die Richtung zu fliegen und wartet dann immer noch auf das finale Einsatzsignal von einem Menschen. Interessanterweise hat dieses Projekt angefangen als ein tatsächlich vollautonomes Projekt. Also wo gesagt wurde, okay, wir wollen dieses Ding haben, um zum Beispiel es in Kreisen zu lassen, zum Beispiel über Serbien oder wo auch immer der letzte Krieg war. Und wenn dann jemand seinen Panzer aus der Garage fährt, dann fliegt die Drohne halt dahin und macht Bumm. Und das wurde dann abgebrochen und sie haben es halt ersetzt durch ein Projekt, wo halt eben noch der Mensch am Ende noch in der Loop ist. Und diese Drohne ist ziemlich klein, also die hat halt, glaube ich, nur 1,80 lang oder so. Also es ist halt eine relativ kleine, kompakte Angelegenheit. Und das Kennzeichen ist eben, dass es halt versucht wird, in immer mehr verschiedenen Größen und Einsatzszenarien unterzubringen, zum Beispiel auch bei der Polizei. Also die
Drohnen im Innern.
Drohnen im Innern, ja. Also in Deutschland wird von verschiedenen Landespolizeien werden so große Quadrocopter eingesetzt.
Für Überwachung dann aber.
Für Überwachungszwecke, genau.
Noch nicht mit Raketen.
Nee, diese Raketen zählen in Deutschland nicht zu zulässigen Polizeieinsatzmitteln.
Gut.
Könnte fast Kriegswaffe dazu sagen.
Und was die versuchen, sind halt ihre Kosten für Hubschraubereinsätze runterzukriegen. Wo wir jetzt passend das Lied spielen könnten.
Das war aber nicht da. Aber trotzdem müssen wir so sagen.
Also eigentlich wollten wir, in eurem Kopf spielt jetzt gerade vor jedem Hubschraubereinsatz, geh mal frei. Aber
genau,
und das war leider nicht in der Musik da.
Wir haben es zu spät erfahren, möchte ich mich an dieser Stelle rausreden. Genau, kurzer Break und dann geht's hier weiter im Chaos Radio, im Blue Moon über Drohnen und andere Kriegsmaschinerie.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Hardline von AX Music. Das Netlabel dazu heißt Brennnessel PL. Das könnt ihr alle mal besuchen und den Song runterladen, weil Brennnessel ist sehr lange sehr still gewesen. Und wenn die ein paar Klicks kriegen, dann denken sie sich vielleicht, hey, wir könnten mal wieder coole neue Musik rausbringen. Das würde mich zumindest freuen. Ihr seid im Chaos Radio im Blue Moon. Es geht um Kriegsmaschinerie. Wir hatten einen kurzen historischen Abriss darüber, wie Nerds Militärs unter die Arme greifen. Wir haben jetzt die letzte halbe Stunde erklärt, was Drohnen eigentlich sind. Und jetzt taucht während des Songs gerade die Frage auf, dass wir noch gar nicht erklärt haben, warum Drohnen denn eigentlich Drohnen heißen. Warum denn, Erdgeist, Frank Rieger vom Chaos Computer Club, warum heißen Drohnen Drohnen?
Darüber gibt es mehrere Geschichten, aber die glaubwürdigste ist, dass einer der ersten Flugzeuge, aus denen eine Drohne gebaut wurde, die hieß halt Bee und daraus wurde dann halt die Firebee, das war ein Zielsystem, also ein Zielsimulationssystem und irgendwann kam dann auf die Idee, naja, wenn halt das vorher Queen hieß, dann ist denn die andere Biene ist dann halt die Drohne.
Die man auch wegwerfen kann. Genau. Die sozusagen nur einen Zweck hat. Und dann
genau,
ist
er, richtig, genau. Die halt nur eine begrenzte Nutzbarkeit hat. Und dann hat sich dieser Begriff Drohne etabliert. Im militärischen Jargon gibt es da natürlich andere Abkürzungen. Also die fachlich korrekte Bezeichnung ist Unmanned Aerial Vehicle oder auch Unmanned Aerial Combat Vehicle. Das Combat steht dann dafür, dass es halt bewaffnet ist.
Da wollte ich gerade fragen, wir haben jetzt die ganze Zeit von Drohnen, also sagen von schon semi-autonom agierenden Kriegsmaschinen geredet, die in der Luft sind. Gibt es nur da Drohnen oder gibt es, also man könnte sich ja vorstellen, irgendwie so, also es gab ja irgendwie mal auch die Legende vom Delfin mit der Sprenggranate, also gibt es auch Unterwasserdrohnen oder Landdrohnen oder also Kriegsroboter quasi auf einer anderen Art und Weise?
Na, es gab diverse Experimente, Tiere fernzusteuern, so auf Cockroaches, wie heißt es, auf Kakerlaken haben sie ja auch schon Steuereinheiten draufgebastelt, um die dann so links, rechts lang wandern zu lassen. Das funktionierte schon ganz gut. Aber erst mit der Robotertechnik und vor allem mit der Entwicklung von effizienter Batterietechnik ist jetzt das Entwickeln von wirklich autonomen Landrobotern auch realistischer geworden. Also die DARPA hat da just erst vor ein paar Tagen einen neuen Challenge ausgeschrieben, wo sie zweibeinige Roboter einfach zur Verfügung gestellt haben. So ein paar grundsätzliche Routinen funktionieren. Jetzt baut mal daraus Software, die es schafft, einen bestimmten Hindernisparcours zu überwinden. Und dieser Hindernisparcours soll dann Fukushima darstellen, wo so ein Roboter durch die Gegend wandert, bestimmte Hindernisse überwindet, Türen aufmacht und ein Ventil zuschraubt und sich dann wieder da raustut.
Das hört sich jetzt aber so eher nach Supportaufgabe an, also unterstützend und langsam, hat viel Zeit, oder?
Naja, also diese muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Diese DARPA-Challenges sind ja für die Robotik relativ wichtig. Die eine der bekannteren DARPA-Challenges war ja die für autonomes Fahren, also wo die DARPA gesagt hat, hey, wir müssen noch langsam so weit sein, dass wir Technologie zusammen haben, um Autos autonom fahren zu lassen. Die erste war halt ein relatives Desaster, wo halt irgendwie die meisten Fahrzeuge nicht aus den Startboxen rauskamen und die, was am weitesten kam, glaube ich, so 35 Meilen oder so von den geplanten 200. Und dann gab es halt zwei weitere Challenges und am Ende von diesen Challenges fuhren Autos, und zwar mehrere, völlig autonom durch eine simulierte Stadt, ohne Unfälle zu bauen, und haben da halt irgendwie Missionen erfüllt. Und die nächste DARPA-Challenge, die ist halt ein bisschen anders, weil sie sagen, okay, es gibt halt einen komplizierten Teil dabei, nämlich die Hardware, die machen wir selber. Die lassen sie bauen von einem Unternehmen namens Boston Dynamics. Da kann man mal googeln, die bauen ziemlich abgefahrene Roboter. Also der bekannteren davon ist der sogenannte Big Dog. Das ist halt so ein vierbeiniger Roboter, der stark so ein bisschen wie so ein Esel durch die Gegend und soll dazu dienen, Soldaten ihre Rucksäcke und Waffen und Munition hinterher zu tragen. Also dass sie die halt nicht selber schleppen müssen, wenn sie durchs Gelände hirschen. Und dann bauen die aber halt noch so ein System namens Cheetah, was halt so eine Raubkatze ist. Und die sieht dann halt schon wesentlich mehr nach irgendwie Suchen und Töten aus. Also die kann sich halt auch sehr schnell bewegen. Also es halt rennt sehr schnell. Und sie bauen ein System namens Atlas, und das ist halt genau dieser Roboter, von dem Edgar gerade sprach, der für diese DARPA-Challenge verwendet wird. Und die nächste DARPA-Challenge, da läuft jetzt gerade die Bewerbungsfrist, wo sich halt Teams bewerben können, dass sie einen von diesen Robotern kriegen, um dann halt sich für diese Challenge die Software zu schreiben. Und da geht es halt darum, dass der Roboter sitzt in einem Raum, geht durch eine Tür aus diesem Raum heraus, kämpft sich durch eine teilweise eingefallene Trümmerwüste, bewegt sich zu einem Fahrzeug, fährt mit diesem Fahrzeug, also einem Traktor oder so, jedenfalls irgendwas, was offen ist, fährt mit diesem Traktor zu einem anderen Gebäude, kämpft sich da wieder durch ein Trümmerfeld zu einer Zielkoordinate und tauscht dann ein Ventil an einem Rohrsystem aus und fährt wieder zurück. So, und zwar alles autonom, also ohne dass ihm mehr als die Zielkoordinaten vorgegeben werden, wo er hin soll und was er tun soll. Und die rechnen natürlich wieder nicht damit, dass wir beim ersten Mal alle durchkommen, aber zumindest werden wir danach, wenn diese DARPA-Challenges durch sind, werden wir Technologie haben mit zweibeinigen Robotern, die in der Lage sind, solche Aufgaben zu erfüllen. Und das ist dann halt schon, also ist dann schon so verdammt nah an Terminator, so, ne? Also als
ich wollte gerade sagen, also wir reden jetzt seit einer Stunde drüber, deswegen habe ich natürlich sofort im Kopf irgendwie, das Ventil könnte auch eine Handgranate sein, aber.
Genau. Also das ist halt so ein eines der grundlegenden Probleme der Roboterforschung, ist, dass das Auseinanderhalten von so ziviler Forschung und militärisch verwendbarer Forschung ist halt quasi nicht möglich. Also es gibt halt, diese typischen zwei Disziplinen der Uni-Roboterforschung. Das eine ist der sogenannte Roboterfußball, also wo die Roboter halt Fußball spielen, wo man im Wesentlichen halt so Schwarmalgorithmen übt, also dass Roboter eng zusammenarbeiten können. Das andere ist das sogenannte Search and Rescue, was bedeutet, dass Roboter sich in unübersichtlichem Gelände bewegen und da drin Menschen finden, die da verletzt rumliegen, oder auch irgendwelche Chemikalienfässer finden, die da irgendwie kaputt rumliegen, und die markieren. Und wenn man sich das mal so kurz durch den Kopf gehen lässt, dann ist halt der Unterschied zwischen irgendwie Search and Rescue und Search and Destroy ist halt eigentlich marginal. Also ob man den Roboter ins Gelände schickt, um da Verletzte zu markieren, damit sie gerettet werden können, oder man ihn da reinschickt, um irgendwie verborgene Gegner irgendwie zu erschießen, ist der Unterschied ist nicht besonders groß. Und das macht eben doch dieses Problem, um mal sozusagen so den Bogen so ein bisschen zurückzuspannen zum Eingangspunkt unserer Sendung, nämlich der Verantwortung des Wissenschaftlers, so kompliziert, dass man wenn man in dem Bereich unterwegs ist und da forscht und entwickelt, dass man sich nie so richtig sicher sein kann, wofür seine Forschungsergebnisse jetzt eigentlich verwendet werden. So, also die, also zum Beispiel gerade diese Search and Rescue-Thematik, also die Algorithmen zum Beispiel, die benutzt werden, um zu erkennen, ob auf einem Infrarot-Kamerabild aus einer Drohne, ob da Menschen sind, was die jetzt gerade tun, lässt sich halt sehr vielfältig einsetzen. Das kann man verwenden, um verschüttete Erdbebengebieten zu finden, oder kann man verwenden, um illegale Grenzüberquerer zu identifizieren und zu erschießen oder abzufangen, oder um ja zu beschließen, dass jetzt irgendwie diese 5 Leute da oben in den Bergen halt irgendwie Taliban sind, weil sie sich zufällig in der falschen Gegend befinden.
Wenn man sich jetzt die Diskussion um den sogenannten Hacker-Paragraphen anguckt, dann habt ihr ja gesagt, so, naja, Technologie ist erstmal nicht schuld, sondern das ist halt ein Werkzeug. Wie seht ihr das in diesem Fall?
Im Prinzip gilt es auch da. Man muss sich halt nur überlegen, wie hoch der Preis ist, den man halt willens ist, moralisch zu bezahlen dafür, wenn man seine geistige Energie in bestimmte Dinge steckt, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie halt missbraucht werden können, möglicherweise höher ist als irgendwie der positive Nutzen, den man bei nicht missbräuchlicher oder nicht kriegerischer Verwendung erzielen kann. Und gerade in der Robotik ist diese Linie oft sehr fein und sehr, sehr schwer zu beantworten, weil man, wenn man nicht bösartig drüber nachdenkt, möglicherweise auch gar nicht drauf kommt, wie zum Beispiel halt so ein Mustererkennungsalgorithmus, den man vielleicht entwickelt hat, oder so ein Greifalgorithmus oder so, wie der halt bösartig verwendet werden kann. Aber momentan ist es halt so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er bösartig verwendet wird, nahezu 100% ist, wenn es geht.
Das heißt, du würdest davon abraten, an sowas zu basteln, oder?
Na, ich würde schon mir sehr genau überlegen, was ich da tue. Also ob es nicht möglicherweise zum einen Mittel und Wege gibt, solche Dinge so zu entwickeln, dass sie schwerer zu missbrauchen sind. Also unter anderem möglicherweise durch Lizenzen oder durch Eingrenzungen von Forschungsgebieten, dass man sagt, okay, also was wir an dieser Uni entwickeln, darf halt zum Beispiel nicht für kriegerische Zwecke verwendet werden. Das führt nicht dazu, dass Sachen nicht nachvollzogen oder nicht nochmal entwickelt werden, also zumindest verzögert ist, was vielleicht auch helfen kann. Und zum anderen, denke ich mal, ist es auch durchaus eine Verantwortung, gerade der Akademiker, die in diesem Bereich unterwegs sind, sich an Maßnahmen zu internationalen Vertragswerken zur Regulierung von solchen Systemen zu beteiligen, weil die haben halt die wissenschaftliche Kompetenz, um halt sagen zu können, an welchen Ecken macht es dann überhaupt Sinn, zum Beispiel mit Regulierung anzufangen, oder wie kann man dann zum Beispiel versuchen, eine Verifikation aussehen zu lassen, also indem man zum Beispiel sagt, okay, jede fliegende Drohne, die so rumfliegt, muss halt irgendwie eine eindeutige Kennung haben, wem sie gehört und was sie da gerade tut und ähnliche Dinge.
Das könnte man natürlich total geschickt gleich zum nächsten Thema überleiten, nämlich die Drohne-Anonymisierung einer Waffe. Ich würde aber, bevor wir das machen wollen, erstmal festhalten, also der Wissenschaftler sollte möglicherweise diesmal nicht wie bei der Atombombe erst hinterher, sondern vorher drüber nachdenken, was da gebaut wird. Und ich habe jetzt auf der Liste, wo es um die Technik der Drohnen geht, um die Arten, noch zwei Schlagworte, Killboxes und Double Tap Strikes.
Na, Double Tap Strikes sind eigentlich nicht so richtig Technik, sondern eher eine Anwendung, die ziemlich perfide ist, gerade in den Gebieten Pakistans, in denen die US-amerikanischen oder naja, wahrscheinlich US-amerikanischen Drohnen eingesetzt werden. Die fliegen da Tag und Nacht und haben eine Strategie entwickelt, eine Rakete auf einen Punkt zu feuern, dort Verletzte und Tote zu verursachen und dann darauf zu warten, dass Helfer ankommen und dann nochmal zuzuschlagen, kurz danach, um generell das einander helfen, dort zu unterminieren.
Aber das erste Mal, als ich von sowas gehört habe, war das, glaube ich, in Bali, wo es diesen Anschlag gab, wo genau das auch passiert ist, wo da gab es einen Anschlag in der Stadt und dann irgendwie 20 Minuten später ist genau an dem Unglücksort oder an dem Anschlagsort nochmal eine riesige Bombe explodiert.
Das wurde auch im Zweiten Weltkrieg verwendet, in dem Bomben mit unterschiedlich eingestellten Zeitzonen abgeworfen wurden. Also insbesondere die Briten haben sich da hervorgetan. Die haben bei den Bombenangriffen auf deutsche Städte gerne Zeitbomben verwendet, die halt so in bis zu 48 Stunden später explodiert sind, und haben sich teilweise auch angeguckt, wie lange es dauert, bis also Entwarnung gegeben wird, bis die Leute dann aus den Bunkern kommen und anfangen aufzuräumen und dann die Zeitzünder auf diese Zeiträume eingestellt. Und das Perfide an diesem Double Tap ist halt, was mit den Drohnen ist halt, dass die es hat halt einen ähnlichen Effekt wie diese Zeitbomben, die darauf abzielen, halt Feuerwehrleute und Krankenwagen und so zu erwischen, weil es halt dazu führt, dass wenn halt ein Angriff passiert, also da wo eine Rakete einschlägt, dass die Leute dann spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal nicht mehr trauen, dahin zu gehen, den Verletzten zu helfen.
Bei der Drohne hast du den, in Anführungszeichen, Vorteil, du kannst halt gucken, wann am meisten helfen. Genau. Also musst halt nicht sozusagen die Uhr einstellen, sondern hat das noch irgendwas mit den Rules of Engagement zu tun? Nee. Also
Die Rules of Engagement werden halt, die Rules of Engagement werden halt schon eingehalten, weil die Rules of Engagement sagen halt, wer sich innerhalb dieses Gebietes befindet, also die sogenannte Killbox, gilt im Zweifel, wenn er tot ist, als Aufständischer.
Das musst du, glaube ich, nochmal langsam erklären, okay, Dass sie da schnallt.
Gut, also der Punkt ist halt, man kann aus so einer Drohne natürlich nicht so besonders viel sehen. So, also man kann halt erkennen, ob jemand irgendein Objekt trägt, was möglicherweise eine Waffe sein könnte oder ob er irgendwelche Dinge umlädt. Aber gerade wenn es nachts ist, dann hat man halt nur Infrarotbilder mit, einer relativ beschränkten Auflösung. Und da Drohnen halt relativ hoch fliegen, kann man halt nicht so genau sehen, was jetzt da eigentlich passiert. Du kannst es auf dem Boden und durch ein Nachtsichtgerät nicht wirklich sehen, was da wirklich passiert. Du kannst halt nur Indizien haben, wenn sie längere, kühlere Gegenstände umladen, dass es möglicherweise Waffen sein können. Also macht man Folgendes. Insbesondere die Amerikaner haben halt definiert, dass wer immer männlich und über 14 ist und sich da, wo ein Raketenschlag oder halt eine sonstige Militäroperation befindet und dabei getötet oder verletzt wird, kann kein Zivilist sein, sondern muss offensichtlich ein Taliban gewesen sein oder ein sonstiger Al-Qaida-Terrorist, weil er war ja da, als die Rakete einschlug und die Rakete wurde ja gegen Terroristen eingesetzt.
Das klingt auf eine sehr, sehr, sehr perfide Art und Weise logisch. Mhm. Gibt es denn Berichte aus diesen Ländern?
Da gibt's jetzt einiges an Berichten. Also der bekannteste Geschichte, die gerade auch ein bisschen durch die Medien ging, ist diese Living Under Drones Studie, die von ein paar sehr renommierten amerikanischen Juristen durchgeführt wurde, die versucht haben, mal rauszukriegen, wie viel Zivilisten kommen denn eigentlich zu Tode und welche Auswirkungen hat denn das eigentlich, insbesondere in Pakistan. So andere Berichte, zum Beispiel aus Sudan oder aus Kolumbien, wo auch Drohnen eingesetzt wurden, sind halt ein bisschen spärlicher, was unter anderem auch daran liegt, dass halt die News-Coverage von da sowieso ein bisschen spärlicher ist. Und aber die Berichte aus Pakistan, wenn man die jetzt mal so als Beispiel nimmt, weil da auch am meisten passiert, die sind halt schon sehr gruselig. Also die gehen halt so weit, dass da ganze Dörfer verlassen werden, weil halt immer wieder was passiert und es halt so aus heiterem Himmel kommt. Also die Drohnen fliegen halt so hoch und du hörst sie nur, wenn sie tiefer fliegen. Also wenn sie ganz oben an der Oberkante fliegen, hörst du sie halt nicht. Oder sie sind halt auch so weit weg, dass du sie nicht hörst. Und offensichtlich setzen die Amerikaner aber es dann halt schon ein, dass sie Leute einschüchtern, indem sie halt einfach tiefer fliegen, sodass sie zu hören sind. Und es ist dann so, dass in einigen von diesen Gebieten, also in Waziristan, von halt so örtlichen Dorfbewohnern berichtet wird, dass die so 5-6 Mal am Tag halt Drohnen hören, weil die halt die ganze Zeit da unterwegs sind und die halt auch richtig viele sind und halt permanent was am Himmel ist und du halt nicht weißt, ob es jetzt eine Drohne ist, die nur guckt oder eine, die demnächst eine Rakete losschießt. Und das macht die Leute natürlich mürbe und deswegen fliehen sie halt dann auch irgendwann aus den Gebieten so.
Das heißt, das ist sozusagen nicht wirklich Kriegsführung, sondern werden quasi zivile Gebiete so als, warum sind gerade in dieser Region so viele Drohnen?
Na, weil die Amerikaner meinen, dass da irgendwie die Al-Qaida bzw. die Taliban halt ihre Rückzugsräume haben und sich da halt trainieren und aufmunitionieren. Und
natürlich hinlaufen und Leute entsenden, also Boots on the Ground ist da echt anstrengend. Dort in den Bergen, in diesen Regionen ist es echt schwer, Nachschub hinzubekommen und die Locals kennen sich deutlich besser aus, die wohnen da seit mehreren hundert Jahren und da ist so einmal Drohnen fliegen lassen in so einer Region, die so in der öffentlichen Wahrnehmung in der westlichen Welt eher so als, Ziegenhirten, da werden die Taliban schon die einzigen sein, die man so trifft, wenn man da mit den Drohnen hin und her fliegt. Da kann man halt mal die ganze Technologie ausprobieren. Das ist gerade als Feind deklariert worden. Man möchte natürlich, es gibt Industrie, die einfach die Drohnen an den Mann bringen möchte und die brauchen natürlich immer wieder legitime Einsatzgebiete. Und wenn man dann in irgendeiner Region, wo die Pressecoverage eher gering ist, dann mal da rumspielen kann mit und schauen, wie das so alles funktioniert und ob man da auch wirklich in jedes Dorf reinkommt und wie man da vielleicht auch Crowd Control von so größeren Mengen Menschen dahin bekommt, dann ist es doch ein perfektes Einsatzgebiet für die Forschung.
Jetzt ist es ja bei allen anderen Waffen davor, dass man immer noch irgendwie sagen konnte, von wem die kommen. Also irgendwie große Bombenangriffe müssen von der Flugzeugflotte, die kommen halt irgendwo her, selbst eine Atombombe, da gibt's halt nicht so viele, da wusste man auch genau, wo die kommen. Natürlich in einem Krieg sozusagen, wenn dich jemand erschießt, weißt du auch im Zweifel auch, wer das war, oder wenn jemand erschossen wird, den du es gesehen hast. Jetzt ist ja bei den Drohnen irgendwie nicht mehr so wirklich gegeben. Also ist denn wirklich sozusagen, ihr redet jetzt immer von den Amerikanern, weiß man denn wirklich, dass es die Amerikaner sind, die Drohnen haben? Also könnte nicht im Prinzip jeder, weil... Naja, es ist ja Technik.
Obama hat sich da dann jetzt geoutet, nachdem er dann ganz stolz erklärt hat, dass er mithilfe der Drohnenflotte auch Osama Bin Laden da erlegt hat, war das dann eigentlich auch schon ganz offiziell zugegeben, dass das wirkt. Wir können das und wir haben jetzt bewiesen, dass das auch sehr präzise funktioniert und damit ist schon ganz klar, dass die da zumindest unterwegs sind. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich total recht, dass Technologie, die wenn wir von leasigen Drohnen reden, wenn wir von Hardware reden, die zu 99% aus China importiert wird, da kann man jetzt irgendwie nachgucken, findet immer dieselben Boards drauf, findet vielleicht Technologie, die irgendwo zusammengeschraubt wird und dann weiterverkauft an so alle Player, die da einfach nur genug Geld auf den Tisch legen, kannst du natürlich dir so als kleiner durchgeknallter Multimilliardär schon deine eigene Drohnenflotte aufbauen. Und am Ende ist, selbst wenn dort irgendwelche nicht gekennzeichneten Drohnen, die dann schwerst bewaffnet sind, durch die Gegend fliegen, überlegst du dir auch dreimal, ob du da jetzt wirklich Flugzeuge hinterher schicken möchtest, um die abzuschießen oder ob du dann damit deine eigenen Piloten da aufs Spiel setzen möchtest.
Also ich meine, wir haben es ja schon gesehen jetzt gerade im Libanon, also Israel, Libanon, wo eine Drohne in den israelischen Luftraum eingedrungen ist und die Israelis halt auch nicht so richtig wissen, wo die herkommt. Mhm. Die haben eigenen Angaben zufolge erstmal versucht, den Kontrolllink zu hacken, also um die Drohne halt zu übernehmen und zu landen, und haben es wohl aber nicht geschafft, interessanterweise, was sie sehr frustriert hat. Und haben sie dann abgeschossen und nehmen sie jetzt halt auseinander und vermuten halt, dass es halt irgendwie die iranischen Ursprungs ist, aber so richtig beweisen und belegen können sie es halt irgendwie nur anhand von Indizien. Und das wird halt die Norm werden. Also dass halt Drohnen von Playern kommen, wo halt irgendwie so ein bisschen unklar ist, wo die herkommen, was die der Ursprung ist. Und selbst wenn man weiß, wer die Drohne hergestellt hat, dann ist halt immer noch nicht klar, wer sie eigentlich kontrolliert hat. Also es kann auch eine geklaute Drohne sein oder eine, die irgendwie vom Schwarzmarkt kommt oder dergleichen Dinge mehr. So, also da ist halt eine große Bandbreite von Möglichkeiten, weil da eben kein Pilot mehr drin sitzt. Oder kein Fahrer mehr drinne sitzt, den man halt im Zweifel befragen oder an seinem Akzent erkennen kann, wo er jetzt herkommt.
Und auf der anderen Seite ist, wenn du eine asymmetrische Kriegsführung, wie jetzt die Vereinigten Staaten, da führst gegen vielleicht nicht mal mehr Nationalstaaten, sondern Organisationen, sei es religiös motiviert oder vielleicht wirtschaftlich motiviert, ist ja dann die Antwort auf, sagen wir mal, US-amerikanischem Boden dann auch wieder eine total asymmetrische. Also auch die Flugzeuge da zu 9-11 zu capturen und dort Hochhäuser zu lenken, ist ja auch, hätte auf eine Art und Weise auch anonym sein können. Also du hättest auch dann komplett den Ursprung verschleiern können und dort deine Ziele zu erreichen, indem du jetzt nicht mehr eine Armee vernichten musst, sondern einfach nur noch führende Köpfe, kann natürlich genauso zurückschlagen, dass am Ende man auch als, führende wirtschaftliche Persönlichkeit in der westlichen Welt dann plötzlich seine eigene Drohnenverteidigungsarmee braucht, um nicht von der Konkurrenz dort dann niedergemacht zu werden oder von...
Also haben wir gerade irgendwie gehört, die Standarddrohnen irgendwie oder die verbreiteten Drohnen haben irgendwie 15 Meter Flügelspannweite und sind halt relativ groß. Das heißt, die werden wahrscheinlich so 1-2 Millionen kosten. Gibt es da Preise, kann man sagen?
Ja, so eine aktuelle Grey Eagle kostet zwischen 7 und 8 Millionen etwa.
Okay, die werden wir uns nicht zu Hause bauen, aber ich denke jetzt sozusagen ans andere Ende der Skala. Da gibt es halt diese Quadrocopter und so, die natürlich auch in den nächsten Jahren ein bisschen leistungsfähiger werden. Also ist das sozusagen auch eine Entwicklung, die stattfindet, dass sozusagen das, also ein Einzelner oder ein kleines Team sozusagen, also gar nicht mal der Multimilliardär jetzt, sondern dass einzelne Leute sich sowas bauen können?
Klar. Also ist halt vollständig absehbar. Die interessante Frage ist halt nur, wird es zu neuen Formen von Terrorismus führen? Meine wahrscheinliche Antwort ist erstmal nicht, weil das Problem halt weniger die Drohne ist als der Sprengstoff. Weil wenn man halt so eine Drohne hat, dann kann man zwar filmen oder irgendjemand erschrecken, aber wenn man nicht den Sprengstoff hat, dann ist da noch lange kein Terrorismus draus geworden. Und wenn man es wollte, dann hätte man auch ohne Drohne im Zweifel da sein Ziel erreichen können. Sondern wir können eigentlich davon ausgehen, dass es halt mit, wie mit all diesen Dingen ist, wo immer irgendwie Panik geschoben wird, gesagt wird, irgendwie die bösen Terroristen werden es machen. Also was hatten wir da? Bioterror zum Beispiel war ja auch wieder so ein Klassiker, dass es am Ende halt wieder ein Spiel der Nationalstaaten bleiben wird, die halt über die entsprechenden Ressourcen verfügen oder halt von ähnlich großen Organisationen, die Großkonzerne oder internationalen Organisationen oder Söldnerfirmen. Und dass solche Akteure halt sich im Zweifel damit ausrüsten werden. Aber interessant wird halt, also gerade im Innern, wird zum Beispiel auch die Frage, was, wenn die Polizei halt nicht aufhört bei Quadrocoptern mit Kameras, um halt die Hubschrauber zu ersetzen, sondern anfängt halt, nehmen wir mal an, die in 5 Generationen funktionsfähigen zweibeinigen Roboter halt irgendwie mit Tränengas und Gummiknüppeln auszustatten, um halt Personal zu sparen, ne? Oder halt einfach sehr viel mehr Personal am Ladegerät in der Halle zu haben, für den Fall, dass man es halt mal braucht. So, und da kommen dann schon interessante Fragen, nämlich dass halt also eine größere Drohnenarmee ist halt ein enormer Machtmultiplikator, den es so bisher nicht gab, weil man bisher muss man halt immer, also gerade jetzt auch wenn man also nicht von nicht tödlichen Einsätzen ausgeht, muss man halt immer Menschen überzeugen, dieses zu tun, sei es durch Gehaltszahlen und durch Indoktrination und so weiter. Und
um ganz klar zu sagen, bei den Maikrawallen hast du auf beiden Seiten Menschen stehen und sagen, die sind natürlich also irgendwie dann auch dabei, aber die müssen auch dabei sein und ein Roboter kann es einfach sagen, lauf dahin und mach.
Genau. Also dann halt,
wenn es soweit ist. Über die Konsequenzen und das, was sozusagen noch kommen könnte, wenn man mit Kriegsmaschinerie, mit semi-autonomer oder autonomer Kriegsmaschinerie zu viel spielt, sprechen wir gleich noch. Jetzt gibt es erstmal noch das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
Live und neu und gut. Fritz empfiehlt César, live im Binuclo. Citizens, live im Magnetclub. Timo Hauer, live im C-Club. Wann genau und wo genau?
Fritz.de.
Genau. César, Citizens und Timo Hauer. Live und neu und gut, empfohlen von
Fritz. Immer gute neue Musik.
Und das hört man. Fritz.
Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Heute Chaos Radio im Blue Moon, zu Gast Rob, Erdgeist und Frank. Hallo, nochmal willkommen zurück.
Hallo.
Und wir haben jetzt noch nicht mal mehr eine halbe Stunde, um sozusagen das Ganze zum Abschluss zu bringen, was wir heute geredet haben. Das sind Kriegsmaschinen, autonome Kriegsmaschinen, also die im Zweifel auch selbst denken soll, auch bekannt als Drohnen. Wir haben schon beschrieben die Geschichte der Wissenschaft, die dem Militär hilft, was Drohnen sind, wie sie funktioniert, wo sie eingesetzt werden. Und jetzt müssten wir eigentlich mal zu den Konsequenzen kommen. Also was genau wird uns da blühen in Zukunft mit diesen Kriegsmaschinen, die quasi keinen menschlichen Einsatz mehr brauchen?
Naja, wir müssen uns ein bisschen überlegen, welche Rolle der Nichtfrieden oder Krieg in der zukünftigen Politik spielen wird. Und zumindest unsere momentan Regierenden sind ja offensichtlich der Meinung, dass es immer wichtiger wird, also dass sie halt in der Lage sein sollen, Einsätze irgendwo auf der Welt zu führen, wo irgendwie gerade mal wieder Öl gefunden wurde, ja, oder irgendwie seltene Erden oder sonstige Dinge, die sie halt gerne hätten. Unser nächster Krieg, den die Bundeswehr, an dem die Bundeswehr auch teilnehmen soll, ist ja in Mali.
Was ist da los?
Na, also worum es geht, ist wohl da die Befriedung der umliegenden Gegenden, weil da halt mal wieder islamistische Terroristen oder Leute, die als solche bezeichnet werden, unterwegs sein sollen. Worum es da eigentlich geht, habe ich mir noch nicht so genau angeguckt. Ich vermute mal Rohstoffe. Der Kontext, in dem dann halt irgendwie der Bundesverteidigungsminister halt auch bewaffnete Drohnen forderte, ist dann eben auch genau sowas, dass man sagen kann, okay, wir müssen da keine Soldaten hinschicken und wir können also Einsätze fahren, bei denen wir als Bundeswehr oder als Bundesrepublik auch tödliche Gewalt ausüben können, ohne dass wir eigene Soldaten riskieren.
Das lässt sich ja im Inland bestimmt super verkaufen.
Genau, also da ist halt, also ist halt auch interessant, so wenn man sich so die Kommentare anguckt. Ich hatte in einer FAZ einen Artikel darüber geschrieben und bei vielen Kommentaren war da so, ja, aber ist doch total super, so irgendwie wollen wir doch haben, dann können wir irgendwie endlich mal wieder da irgendwie unterwegs sein, ohne als Militär, ohne dass wir da irgendwie Soldaten in Bodybags nach Hause bringen müssen. Und genau diese Art Einstellung wird halt dazu führen, dass es halt mehr Drohneneinsätze gibt. Das zweite große Thema ist Grenzsicherung. Wir leben ja in einer Welt, wo bedingt durch irgendwie Klimawandel und andere politische Veränderungen immer mehr Leute woanders hin wollen. Also sei es nun halt, dass sie von Mexiko in die Vereinigten Staaten wollen oder dass sie von Nordafrika nach Europa wollen oder von Südosteuropa nach EU-Europa. Und klar ist halt diese Grenzen, wenn man die halt verteidigen will, dann wird es halt ganz schön schnell ganz schön hässlich. Also was wir da gesehen haben an der innerdeutschen Grenze, also mit irgendwie Mauer und Stacheldraht und den damals relativ primitiven Selbstschussanlagen, die im Wesentlichen aus einer Patrone, Hackschrot und einem Draht bestanden, der, wenn der Draht irgendwie berührt wurde, halt diese Hackschrot-Schießanlage ausgelöst hat. Und wenn man sich so mal zurückguckt, was das für ein riesiges Thema war, ne? Also was, wenn man so alte Spiegel anguckt oder so, also diese Selbstschussanlagen war über Jahre hinweg das große Thema in der innerdeutschen Verhandlerei und Politik. Und dann gucken wir uns halt mal zum Beispiel Israel, die Grenzen zum Gazastreifen oder zum Libanon an oder die nordkoreanisch-südkoreanische Grenze und demnächst dann wohl auch die mexikanisch-amerikanische, US-amerikanische Grenze. Und da werden Systeme eingesetzt, die quasi autonom gesteuerte Maschinengewehre sind.
Und, wie funktioniert das?
Das funktioniert so, dass momentan da halt auch noch ein Mensch in der Loop ist, also halt noch ein Mensch, die Tötungsentscheidungen treffen soll. Das heißt also, man hat da Sensoren, die sagen, okay, in diesem Grenzabschnitt versucht gerade jemand rüberzukommen, sei es über geotektonische Sensoren, die Erschütterungen im Erdboden erfassen, über Kameras, Bewegungsmelder und solche Dinge und Millimeterradar. Und dann wird ein Maschinengewehrturm mit Kameras dahin gerichtet, wo die Sensoren gesagt haben, da ist was. Fährt dann genau auf diese Person oder Personengruppe rein und alarmiert halt einen Operator und sagt, hier, habe ich was. So, und dann kann der halt entscheiden zu schießen oder irgendwie erstmal einen Warnschuss abzugeben oder zu sagen, irgendwie Hände hoch auf den Boden legen oder was auch immer. Oder halt auf Full Auto stellen. Und Full Auto heißt halt irgendwie, identifiziertes Ziel wird halt einfach erschossen. Und die Südkoreaner bauen ähnliche Systeme, die mobil sind, also die halt rumfahren sollen in Grenzabschnitten, in die sie jetzt, nachdem es da so die ersten Medienberichte gab vor ein paar Jahren und Leute meinen so, naja, so richtig toll ist es ja nicht, jetzt Logik einbauen, um zu erkennen, ob derjenige, den sie da angetroffen und angerufen haben, seine Hände hebt, um sich zu ergeben. Ja, und dann wird halt der Roboter halt dann einen Gefangenen machen. Ja? Und solche Systeme, die halt Menschen, denen die Last abnehmen, halt auf unbewaffnete Flüchtlinge zu schießen, darum geht es ja meistens an Grenzen, die, denke ich mal, werden sich doch stark verbreiten.
Ist ja noch spannend, ob der dann mitbekommt, dass so der Krieg vorbei ist oder die Grenze jetzt da gar nicht mehr existiert. Oder ob dann wie die japanischen Soldaten auf den Inseln nach dem Zweiten Weltkrieg dann da noch plötzlich in irgendwelchen längst befriedeten Gebieten du da von Robotern hops genommen wirst, die der Meinung sind, da jetzt Leute noch zusammentreiben zu müssen. So, die, was ja eigentlich spannend ist, ist, dass es sind ja am Ende auch wieder Computer. Es sind ja auch am Ende wieder dieselben Dinger, die bei dir zu Hause hässliche Bluescreens machen. Es sind genau dieselben Dinger, denen du jetzt auch noch irgendwelchen KI-Algorithmen anvertraust, solche Entscheidungen generell zu treffen. Es sind Tötungsmaschinen, die über Rückkanäle, die eventuell manipulierbar sind, über mehrere tausend Kilometer nochmal Rückfrage halten, zuweilen, die durch technische Manipulationen vor Ort eventuell übernommen werden können, wo du eine Telepräsenz dorthin die ja durch diese Tötungsmaschine versuchst zu geben, wo du nicht mehr weißt, ob das jetzt wirklich alles der Realität entspricht. Ich bekomme ein Fernsehbild von dem, was diese Maschine denkt, was jetzt die Realität ist. Und die Forschung, die aktuelle Drohnenforschung geht ja dahin, dass die Algorithmen dieser künstlichen Intelligenzen den Menschen wieder nachweisen müssen, wie sie jetzt zu dieser Entscheidung gekommen sind, warum sie glauben, anhand welcher Parameter, dass das, was da im Sichtfeld ist, jetzt ein Terrorist ist, damit der Mensch diese Entscheidung nachvollziehen kann, weil es wirklich ein großes Problem ist, das, was dir präsentiert wird am Monitor, ob du dem da einfach so vertraust und dann draufhältst oder ob dir irgendwas vorgegaukelt wird. Wenn du den den Sensoren einer Drohne oder eines Killroboters kann man vielleicht durch ein vorgehaltenes Videobild sonst was vormachen und dann läuft da halt nur, keine Ahnung, eine harmlose Familie lang, während der Operator da, der nur die Sensoren der Drohne hat, glaubt, der müsse jetzt losschlagen.
Gibt es denn Beispiele schon oder also Berichte von Drohnenhacks?
Ich hatte gerade schon von der Geschichte aus Israel erzählt, wo die Israelis versucht haben, diese vermutete iranische bzw. von der Hezbollah gesteuerte Drohne zu übernehmen, was ihnen wohl nicht so ganz gelungen ist. Die Iraner haben behauptet, dass sie eine amerikanische Stealth-Drohne gehackt und übernommen haben, wo eigentlich nicht ganz klar ist, ob das der Realität entspricht oder ob sie die mit anderen Mitteln runtergeholt haben. Klar ist jedenfalls, dass sie sie eingefangen haben und in der Turnhalle präsentieren konnten. Und es gibt auch vereinzelte Berichte aus so den Konflikten, also um Georgien und Abchasien, zumindest von mehr oder minder erfolgreichen Versuchen, Drohnen zu übernehmen. Am Ende ist halt immer die Frage, wie viel Aufwand man da reinsteckt und wie gut halt die Absicherung der Kanäle, also der Steuerkanäle ist. Aber eben auch die Frage, wie gut ist dann eigentlich die Absicherung der Kontrollzentren. Ne? Und man hat halt in den Drohnenkontrollzentren in den USA halt ganz normale Malware, also normale Viren gefunden, die sich da einfach eingefangen haben beim Games zocken auf ihren Windows-Computern, auf denen sie halt nebenbei dann halt auch ihre Drohnen geflogen haben.
So, ich schlage mir gerade mit der Hand ins Gesicht.
Ja, und diese Frage des Übernehmens von Drohnen und der Kontrolle von Drohnen wird dann halt akut, wenn die Amerikaner mal gegen einen ernstzunehmenden Gegner antreten müssen. Also wenn sie halt gegen Iran oder China oder Russland tatsächlich aktiv werden und die auch sowohl über eigene Drohnen verfügen, als auch über entsprechende Einheiten, die durchaus in der Lage sind, schlecht gesicherte Systeme zu übernehmen. Und da wird es dann halt interessant. Und die Frage halt, wie viel Autonomie brauchen wir in Drohnen, wird durch, wenn der Gegner auch Drohnen hat, unmittelbar verschärft. Weil man natürlich, wenn halt ein Computer eine Drohne steuert, dann ist er halt sehr viel schneller als ein Mensch. Der kann sehr viel schneller Entscheidungen treffen, auf sehr viel mehr Input reagieren, muss nicht erst Abwägungen treffen und irgendwie den Anwalt fragen, ob er losschlagen kann.
Aber kommen wir nicht da an so einen Punkt, wo man sagen kann, möglicherweise sind diese Drohnen doch was Gutes, weil man irgendwann den Menschen ganz rausnehmen kann und dann treten nur noch Drohnen gegeneinander an?
Naja, das wird eben interessant, die Frage, wie sieht dann eine Welt aus, in der sich Drohnen gegenseitig bekämpfen? Gucken wir dann nur noch zum Himmel und sehen, dass da irgendwie Roboter am Himmel sind, die sich gegenseitig bekriegen und gelegentlich runterfallen und dabei brennen? Oder wird eigentlich das Ziel weiter sein, Herrschaft über die Menschen auf dem Boden zu erringen oder sie dazu zu bringen, Dinge zu tun oder nicht zu tun? Also was ist eigentlich das Ziel von militärischer Auseinandersetzung dann?
Ne? Also Science-Fiction-Szenario jetzt vorstellbar. Was ich mir vorstelle, ist sozusagen die Menschen eines Landstriches, also wo es dann meinetwegen auch um Rohstoffe geht oder so, die arbeiten halt und fördern die Rohstoffe und der Drohnenkampf entscheidet halt, wo die Rohstoffe hingeliefert werden. Also quasi. Das wäre doch sozusagen eine sehr effektive.
Warum denn nicht gleich Drohnen irgendwie die Rohstoffe abbauen lassen?
Dann würden wir uns so quasi selber überflüssig machen.
Oh, super. Aber trotzdem gibt es ja dann Entscheider. Es gibt ja immer exponierte Persönlichkeiten in allen Gesellschaften, die anzugreifen deutlich lohnender ist als jetzt nur, naja, so wie Joe von der Straße anzugreifen. Und gegen die wird sich dann im Zweifel der Krieg dann eher noch richten, dass man sich wirklich explizit Entscheider dahernimmt und versucht, durch das Bestrafen von Einzelnen oder durch das Töten von Einzelnen eine andere Gesellschaft komplett zu übernehmen. Das ist ja immer möglich. Also einfach nur Drohnen des Gegners zu bekämpfen, ist ja nun noch kein inhärenter Wert an sich. Meistens hast du ja nicht einen Zwist mit den Drohnen deines Opponenten, sondern mit wirklich den Führern oder Teilen der Bevölkerung.
Ja, aber das ist doch super. Dann sperren wir die Führer mit ihren Drohnen auf ein abgesperrtes Areal und dann erledigt sich der Recht von selbst.
Also es gibt dann einen schönen Stanislav Lem-Roman, den ich bei dieser Gelegenheit mal den Hörern ans Herz legen möchte. Das heißt, der Flop ist ein Roman aus der Ion-Tichy-Reihe, der also doch eigentlich mit so zu den besten Werken von Lem zählt. Und das ist das Szenario so, dass die Menschheit der Kriege überdrüssig geworden beschlossen hat, dass sie ihr gesamtes Waffenarsenal auf den Mond verlagert. Also dass jeder Staat bekommt auf dem Mond ein abgestecktes Areal und in dem kann er vollautomatische Waffenfabriken unterbringen. Und der Mond wird zur toten Zone erklärt. Also es gibt halt keine Kommunikation mit diesen Waffenfabriken auf dem Mond. Und wenn irgendein Staat sagt, er will jetzt aber seine Waffen haben, dann erfahren alle anderen Staaten auch davon. Also dann können die halt auch sagen, sie wollen ihre Waffen haben. Und es geht halt eine ganze Weile gut so. Und die Erde ist halt irgendwie paradiesisch und friedlich. Aber irgendwann wird dann halt den Leuten so ein bisschen mulmig, weil sie halt wissen wollen, ob sie denn zum einen, haben sie denn jetzt eigentlich noch Waffen da oben oder haben die evolutionären Algorithmen, die da oben jetzt rumwirkeln, irgendwas anderes beschlossen? Ich will jetzt mal nicht den Plot spoilern. Jedenfalls schicken sie dann halt ihren Tiri da hoch, der mal nachgucken soll, was denn jetzt eigentlich los ist. Und also genau dieses Szenario ist natürlich, wie der Name initiiert, des Buches der Flop, ist halt natürlich schief gegangen.
Ja.
Aber ist sehr lesenswert, wenn man dieses Szenario mal in aller Tiefe, insbesondere halt auch in den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz von einem der besten Sci-Fi-Autoren, die wir jetzt so hatten, durchgespielt lesen will. Stanislaw Lem, der Flop.
So, jetzt haben wir, sagen zum Thema gibt es eigentlich noch zwei wichtige Fragen. Die eine ist, jetzt habt ihr sehr viel in den vergangenen zwei Stunden zu Drohnen erzählt und auch wenn es eine schöne Vorstellung ist, vermute ich, dass ihr nicht im Operationszentrum der Amis wart und sozusagen die Drohnen da selber auseinandergenommen habt. Was sind Informationsquellen, wenn man sich selber zu diesem Thema informieren will?
Es gibt eine Menge in der Presse dazu. Da muss man natürlich sehr sorgfältig lesen, weil viel davon halt durchaus auch einfach Propaganda ist. Es gibt jetzt gerade im Kontext des amerikanischen Wahlkampfs und des damit zusammenhängenden auf die Brust Trommels der Amerikaner über die Tötung von Bin Laden einiges an Sachen, die da so berichtet werden in der Wired, also beziehungsweise Wired Online, gibt es immer wieder relativ ausführliche Berichte so zu Drohnen, Drohnentechnologie und Entwicklungen, die halt auch sehr, naja, sagen wir, militärisch-industriell komplexzentrisch sind. Ansonsten gibt es bei globalsecurity.org, das ist eine NGO, die sich halt mit diesen Themen beschäftigt, was. Und ansonsten gibt es die International Campaign Against Robotic Arms, also die Kampagne gegen Kriegsroboter, die aus der Kampagne gegen Landminen hervorgegangen ist in Großbritannien. Die haben sehr ausführliche Informationsseiten dazu, die auch die wissenschaftliche, also den wissenschaftlichen Zweig davon betrachten. Ansonsten gibt es so, um so den Stand der Technik so ein bisschen abzuwägen und wohin die gerade gehen, gibt es die, glaube ich auch Global Security, hatte eine Studie freigekämpft von den Amerikanern, die heißt Autonomy in DoD Systems, also Autonomität in Systemen des Verteidigungsministeriums der Amerikaner, wo sie so auf 160 Seiten mal dieses ganze Problem auswalzen, was sie haben, also wie sie Drohnen einsetzen wollen, welche Doktrinen sie haben, was die Fähigkeiten sind, wo sie hinwollen, was so die unterschiedlichen Grade der Autonomität sein sollen, wie die Bewaffnung aussehen soll und wovor sie so Angst haben. Und da stehen ein paar sehr erstaunliche Dinge drin, unter anderem, dass die größte Furcht, die sie haben, sind natürlich die Chinesen. Also schreiben sie natürlich nicht so, aber sie reden halt von einem Potential Enemy, also einem potenziellen Feind, der möglicherweise Drohnen bauen könnte, die halt keine Hemmungen haben, also die halt keine Kriegsrechtseinschränkungen haben. Und da sagen sie, okay, da kann man sich dann eigentlich nur mit anderen Drohnen dagegen verteidigen, weil der Mensch ist halt nicht schnell genug dafür. Das heißt, wir befinden uns schon auf so einem Rennen nach unten, aus Furcht, dass der andere radikaler sein könnte beim Einsatz von Autonomie. Und also das ist dann eine durchaus eine lesenswerte Sache. Ansonsten, so was Science Fiction angeht, Daniel Suarez hat ein Buch geschrieben, Kill Decision, ist jetzt so literarisch nicht sein Bestes, aber auf jeden Fall was jetzt so die Zukunftsszenarien angeht, von autonomen Drohnenschwärmen doch sehr plastisch und sehr, sehr eindrücklich und eindringlich, kann man doch durchaus lesen auch.
Dann kann man sich da weiterbilden. Wie ist jetzt, also was machen wir jetzt damit? Also ich meine, so für Vorratsdatenspeicherung oder ACTA oder was, da kann man auch sozusagen Massen symbolisieren, hat man jetzt sozusagen, als habt ihr da irgendwie sozusagen so eine Bürgerpflicht, die ihr kommuniziert, so über Drohnen muss man auch aufpassen oder ist das sowas, da steht man eher neben, guckt sich das an, dann kann man nichts machen.
Naja, am Ende sind Drohnen, die in unserem Namen durch die Gegend fliegen, am Ende müssen die genauso demokratisch legitimiert werden wie Bundeswehreinsätze im Ausland und natürlich hat man da als Bürger erstmal die Pflicht, sich zu informieren. Man soll mal da, ja, dahergehen und schauen, was die Entwicklung ist. Wenn wir Wehrpflichtige haben, die Wehrpflichtarmee ja extra als Bürger in Uniform konzipiert worden, damit dann auch Leute mit Gewissen durch die Gegend marschieren, die dann vielleicht vor dem Mord nochmal nachdenken, ist es bei Drohnen und bei dem kompletten Outsourcen dieser Entscheidung an irgendeinen Algorithmus dann vielleicht an uns zu informieren und zu schauen, ob wir das wollen.
Also konkret, denke ich mal, geht es gerade darum zu verhindern, dass die Bundeswehr ohne weitere Reflexion bewaffnete Drohnen bekommt und man auf jeden Fall da klare Beschränkungen einziehen muss, die halt sagen, okay, der Einsatz militärischer Gewalt, auch wenn er von Drohnen ausgeht, kann nicht irgendwie in so einem unregulierten Grauzonenbereich stattfinden. Insbesondere nicht in so einem Bereich, wie es momentan die CIA tut. Und die Frage, die sich danach anschließt, ist natürlich, inwieweit ist Deutschland als führendes Rüstungsexportland und wie streben es ja an, da gerade auch bei Drohnen führend zu werden, inwieweit will man sich persönlich daran beteiligen, also sei es halt im Rahmen von Universitäts- und sonstigen Forschungsprojekten oder durch Wahl seines Arbeitgebers. Möchte man an solchen Technologien teilnehmen oder möchte man lieber sagen, okay, da habe ich jetzt keine Lust drauf und auch wenn da Search and Rescue dran steht, dann erlaube ich mir trotzdem mal zu hinterfragen, was eigentlich mit dieser Technologie jetzt passiert.
Eine Einführung in Kriegsmaschinen haben wir euch in den vergangenen 2 Stunden gegeben. Wir haben natürlich nicht alles geschafft, aber ich glaube, es war ein Rundumblick über das Thema und ihr habt jetzt auch gehört, wo ihr euch nochmal genauer darüber informieren könnt. Es wird natürlich auch einen Podcast zu dieser Sendung geben, wo man das alles nochmal genau nachhören kann. Sobald chaosradio.de wieder am Start ist, wird er auch dort verfügbar sein. Hier auf Fritz wird es ihn auf jeden Fall noch in dieser Nacht geben. Vielen Dank allen Beteiligten für die interessanten Einblicke. Möchte ich an dieser Stelle wirklich sagen. Und zum Abschluss der Sendung noch ein paar Goodies, die sozusagen mit dem Umfeld zu tun haben, in dem wir uns hier bewegen, nämlich dem Chaosradio des Chaos Computer Clubs. Da soll ja möglicherweise gegen Ende des Jahres möglicherweise eine Veranstaltung stattfinden. Ist das korrekt?
Die findet nicht nur möglicherweise statt, die findet ziemlich sicher zwischen dem 27. und 30. Dezember statt. Diesmal abweichend in Hamburg. Wir haben, nachdem das BCC in Berlin für den Ansturm zu klein geworden ist, das Haus CCH, den Kongresscenter Hamburg, gemietet und werden dort dann zu den üblichen Zeiten zwischen den Jahren wieder Hacker aus aller Welt erwarten. Wir haben gerade 290 Vortragseinreichungen, von denen wir so knapp 100 auswählen. Das spricht dann schon mal für Qualität in den Vorträgen. Und wir haben diesmal Platz. Das heißt, dass viele Leute, die in den letzten Jahren sich gar nicht erst versucht haben, ein Ticket zu besorgen, dieses Jahr doch beruhigt dort.
Okay, es gibt Tickets.
Es gibt Tickets und keine Ticketlotterie.
Juhu! Also Vorträge habt ihr jetzt schon, da kann man nichts mehr einreichen. Gibt es, wenn man da irgendwie mitmachen will, gibt es da noch Möglichkeiten?
Ja, dann natürlich, wir haben mit den neuen Möglichkeiten, wir haben jetzt ein Haus, was wir so noch nie bespielt haben, mit all den Risiken, aber auch mit den Möglichkeiten, die man so hat. Wir wollen dieses Jahr ausprobieren, mal das Konzept einer Assembly, was so ungefähr wie ein Village auf dem Camp funktionieren soll. Das heißt, dass es war in den letzten Jahren, ging der Trend ja eher so dahin, dass das Hack Center, was ja so ursprünglich doch der größte Anteil beim Kongress gewesen ist, wo man in seiner Community zusammen saß und mal auch an einem Projekt gehackt hat, wenn man sich sonst das Jahr über nicht gesehen hat, das ist ja ein bisschen in den Hintergrund getreten und der Fokus hat sich mehr auf den Besuch der Vorträge verschoben und wir wollen dieses Jahr so mit den Assemblies versuchen, wieder Communities anzulocken, die sich zusammensetzen sollen, die auch als Anlaufstelle für Interessierte dort fungieren und die bekommen dann, wenn sie sich vorher anmelden, doch schon ziemlich entspannten Platz, zuweilen sogar am Fenster zugewiesen und sollen dann...
Sprich nicht zu viel.
sollen natürlich auch vorher die Werbetrommel rühren, dass sie dort als Ansprechpartner für ihr Projekt da sind, dass sie dort auch selber dann wieder eine Art Homebase haben für ihre Community, was in den letzten Jahren aus Platzgründen immer schwieriger geworden ist.
Okay, da gibt es also viel Platz, den ihr auch noch selber füllen könnt. Wenn ich da hin will, wo kann ich da informationsmäßig so?
Das Kongress-Wiki ist just gestern online gegangen und unter events.ccc.de gibt es rechts so einen Link in dieses Wiki. Das ist ziemlich einfach zu finden.
Und auch sonst noch Informationen zu, wie es mit den Assemblies gemeint ist und wo es Karten gibt und Hotels und dergleichen Dinge mehr. Am besten events.ccc.de, da findet ihr alle Informationen.
Genau, und der 29C3 dieses Jahr findet unter dem Motto Not My Department statt, was eine Referenz an Werner von Braun ist, der paraphrasiert, nachdem er gefragt worden ist, warum er mit den Nazis kollaboriert hat, um dort Raketen herzustellen, mit denen Menschen getötet worden sind und warum er da Zwangsarbeiter aus den KZs hat, eingesetzt hat.
gemeint hat, dass, na, ich bin doch nur Wissenschaftler und ich sorge eigentlich nur dafür, dass die Raketen in die Luft kommen, aber wo sie landen, das ist nicht mein Metier, that's not my department.
Und die Chaos-Radio-Sendung, die heute stattfindet, also quasi bekommt ein viertägiges Kongressereignis in Hamburg dieses Jahr. Vielen Dank euch nochmal. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich übergebe jetzt an Henrik Schröder, der euch hier Punkmusik um die Ohren hauen wird, bis sie bluten, vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen da, vielleicht weiß ich es nicht genau. Aber wird es euch bestimmt gleich selber sagen. Mein Name ist Markus Richter und ich habe nur noch eine wichtige Nachricht für euch. Macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss.
Ein Podcast von fritz.de.